In der ersten Stunde habe ich gelernt bei Herrn Medner, ja, was für unglaublich tolle Sachen im Bier drin sind. Ja. Also wie die unserem Körper im Prinzip also nützlich sind. Mhm. Ja, also. Und in der zweiten Vorlesung habe ich gelernt, wie kriegst du die ganzen tollen Sachen, die da drin sind, eigentlich wieder raus.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 47. Folge, die zweite Folge unseres Berlin-Ausflugs sozusagen.
Ja, wir waren im Salon der Berliner Bierkultur.
Beziehungsweise in dem, wo dann mal der Salon der Berliner Bierkultur sein wird.
Und der steht in Berlin-Wedding.
Genau.
In der Ofener Straße. Wir haben Ulrike Gens getroffen und ihren Mann Andreas. Und wir haben einen Ausflug gemacht in die Welt der Hefen und der Berliner Weiße. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Aber erstmal, bevor wir da einsteigen, Stefan.
Regine.
Ich muss dir ein Kompliment machen.
Aha.
Ich habe nämlich in der Hand ein Bier, das du gebraut hast, und es ist ein Strawberry IPA. Ja. Und ich habe da so viel Erdbeere in der Nase. Ich find's der Hammer.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil da auch so viel Erdbeere drin ist. Das ist nach dem Rezept von Ferdinand Laudage aus seinem Buch mit den 50 Bierrezepten zum Selberbrauen. Das ist das Strawberry Milkshake IPA. Und genau, es ist eigentlich ganz gut geworden, muss man sagen. Da hat der Ferdinand ein ganz tolles Rezept gemacht und es hat alles 1A funktioniert. Ja.
Ist dein erster Ausflug beim Brauen in das Brauen mit Laktose, ist das richtig?
Genau, da ist Laktose mit drin und da sind Früchte mit drin. Genau.
Es gibt ja ein paar Menschen, die ein wenig kundig sind des Brauvorgangs. Die mögen das gar nicht mit der Laktose. Was sagst du denn?
Für mich war das halt mal ein Versuch und man kriegt sie ja tatsächlich relativ einfach bei DM. Das finde ich immer ganz gut, wenn es so Sachen gibt, dass man einfach so Zutaten sehr einfach irgendwo kaufen kann und dann reinwerfen kann. Und ja, das war nicht ganz super. Das macht sich gut. Es macht ein tolles Mundgefühl. Das ist wirklich ganz super. Ja, das hat wirklich echt gut hingehauen.
Ja, ich bin auch stark schockverliebt.
Ja, das ist doch super. Das ist doch mal was Schönes.
Wie viele Kisten haben wir davon, sagst du?
Zwei Kisten haben wir.
Ah, das wird noch ein super Sommer.
Ja.
Ganz wetterunabhängig wird das ein super Sommer.
Das gibt dann wieder nur Ärger, wenn ich welche verschenke. Naja.
So geizig bin ich gar nicht. Da bekommen die Menschen einen ganz, ganz falschen Eindruck von mir. Kommen wir zurück nach Berlin. Kommen wir zurück zu Ulrike.
Genau, ja, wir haben ja die letzte Folge war ja bei Berliner Berg. Die sind ja in Neukölln ansässig. Das heißt, wir sind erst nach Neukölln gefahren zu Berliner Berg, dann in den Wedding und dann wieder nach Neukölln ins Muted Horn. Und alle Menschen, denen wir das erzählt haben, haben uns nur groß angeguckt und haben gesagt, warum habt ihr das denn gemacht? Das war doch so ein bisschen so ein Zickzack-Kurs sozusagen. Aber das ging halt nun mal nicht anders.
Ja, da haben wir halt auch ein bisschen was von der Berliner Bahn gesehen, mit Maske und allem drum und dran, wie das so ist in diesen Zeiten. Der Salon der Bierkultur, der Berliner Bierkultur, pardon, der ist im Werden. Corona hat auch da das Timing ein wenig nach hinten verschoben, aber wir können uns sehr freuen auf das, was da geplant ist. Denn dieser Ort wird nicht nur ein Ort für die Berliner Weiße sein, sondern auch tatsächlich für die Berliner Bierkultur. Nichtsdestotrotz ist die Berliner Weiße natürlich ganz ohne Sirup, Lästing, Strohhalm und diesen ganzen fürchterlichen Süßkram ein wirklich wichtiges Stück der Berliner Kultur und Berliner Bierkultur.
Ja, und das war tatsächlich ganz toll, wirklich dann auch mal diese alten Flaschen zu sehen, aus denen sie die Hefen isoliert haben, wie wir gelernt haben. Ich mache einen ganz schlimmen Fauxpas. Ich sage nämlich irgendwie Hefe gestrippt und das sagen anscheinend nur Hobbybrauer, wie ich auch gelernt habe, weil man isoliert Hefen und da kann die Ulrike auch recht streng sein.
Oh ja, da hatte sie wirklich einen wirklich strengen Ton am Leib.
Das ist richtig. Ihr werdet es hören, irgendwie nicht so viel spoilern. Es ist auch total niedlich tatsächlich, weil Ulrike und ihr Mann Andreas, die haben wirklich auch eine ganz tolle Dynamik zusammen und da kommt man manchmal auch tatsächlich nicht dazwischen. Also gerade Regine sagt manchmal Sachen, die man einfach nicht hört, weil die im Gespräch untergehen. Also ich hoffe, es ist für euch alles ganz gut zu verfolgen.
Ich muss mich mehr durchsetzen, möchtest du sagen.
Ja.
Wir saßen da auch so im Kreuzgeflecht, wir beide gegenüber und die beiden gegenüber und manchmal war das so Ping-Pong-mäßig. Da guckte man vom einen zum anderen und dachte sich, das Gespräch entgleitet, aber ist ja trotzdem hübsch.
Ja, Also tatsächlich wirklich ein schönes, inspirierendes Gespräch mit ganz tollen Sachen, die da erzählt werden.
Und tollen Bieren. Wir sind eingestiegen mit einer Marlene.
Du hattest eine Marlene und ich hatte eine Hot Irmi.
Und damit steigen wir jetzt auch in diesen Podcast ein.
Wo wir gerade die Marlene im Glas haben, würde ich gerne mit einer Frage einsteigen. Nämlich, was hat denn deine Marlene mit der Marlene Dietrich gemeinsam hier in Berlin?
Ich komme aus Berlin.
Das ist die Gemeinsamkeit?
Ja, eigentlich schon. Und ich finde Marlene Dietrich auch ziemlich cool. So, weil sie hat im Prinzip ihre Meinung gesagt, als das nicht so in war in Deutschland. Zu sagen, ey, Nazis finde ich total scheiße. Mhm. Die hat da aktiv was dagegen gemacht und das finde ich eigentlich gut. Außerdem ist sie so eine sehr starke Frau, ja, so eine der ersten, die da Hosen trug und das ganz selbstbewusst auch durchgezogen hat. Und ja, deshalb mache ich das. Heißt die so. Und außerdem ist es eine Diva. Ja, und ich sage auch, ich finde auch so eine Berliner Weiße ist halt auch sehr elegant. Mhm. Ja, und auch eher eine Diva.
Ja. fast alle Namen haben ja, von unseren Bieren haben ja irgendwas mit der Geschichte oder mit Berlin, mit der Geschichte von Berlin zu tun. Kennedy ist ja ganz offensichtlich, ich bin ein Berliner Weiße. Sandy ist ein bisschen ein Spaß, das ist aus mit Sanddorn. Und mit unseren Freunden von Brewers Tribute aus Marzahn. Und dann gibt es die
Cindy
aus Marzahn und das ist eben Sandy aus Marzahn. Das ist ein bisschen so, manchmal ist es ein bisschen von hinten durchs Auge, aber ja. Oder Irmgard ist nach Irmgard Keun benannt. Das war eine Schriftstellerin, eine feministische, die hier in Berlin gelebt hat ganz lange und glaube ich mit jedem deutschen Autoren der 20er irgendwann mal zusammen war und deren Bücher dann später verbrannt wurden im Dritten Reich und dies dann die Nazis verklagt hat auf Verdienstausfall, dann musste sie ganz schnell das Land verlassen. Und so versuchen wir immer so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Oder August Borsig ist der Gründer der Fabrik, in der unsere Brauräume liegen. Mhm. Und Otto ist Otto Lilienthal. Der Flugpionier, ja. Nachdem auch der Tegeler Flughafen benannt ist.
Ja, ja. Sage mal, und wann wird eine Marlene zur Dietrich? Ist es dann, wenn die ein Jahr alt ist? Irgendwie ja. Etikettiert die sich dann automatisch um?
Sozusagen. Also, ja, natürlich.
Für die, die nicht drin sind, die Marlene, die Berliner Weiße, wenn sie länger lagert als ein Jahr, sagtest du, ne? Ein Jahr.
Dann genau, dann ist es Dietrich.
In Dietrich umbenannt.
Richtig, und, weil erstmal möchte ich natürlich auch darauf bewusst, das bewusst machen, dass das Bier, wenn es ein Jahr lang da war, das MAD zwar abgelaufen ist, aber dass es dann kein schlechtes Bier ist, sondern im Gegenteil eigentlich wertvoller, weil es hat ja länger gelagert und dementsprechend tolle Aromen haben sich auch weiterhin gebildet. Es ist auch nicht immer das Gleiche. Das muss man natürlich auch wissen, wenn man so ein älteres Bier...
Und wenn wir Dietrich verkaufen, etikettieren wir keine Marlenes um, sondern wir haben natürlich wir haben natürlich Weißen, die wir einfach ein Jahr lang wegstellen, ja. Bevor wir sie verkaufen.
Ich fand die Vorstellung fast so.
Aber manchmal, ja. Aber an sich finde ich das jetzt nicht schlimm, das einfach zu überetikettieren, weil es ist im Prinzip ja auch so, unter einem hinter einem erwachsenen Menschen steht ja auch sozusagen das kindliche Gemüt immer noch und es hat sich halt auch entwickelt und so ist es im Prinzip mit diesen Etiketten ja auch, ja. Also rein bildlich auch, ne? Hinter dem Dietrich steht natürlich auch die kindliche Marlene.
Das ist ganz hübsch. Okay, oder ist es wie, wenn du in eine Wohnung einziehst und du hast sehr viele Tapeten, die du irgendwann die dir irgendwann entgegenkommen, wenn du anfängst, das fünfte Mal zu streichen oder so.
Jein.
So reift dieses Bild Bier auch. Aber tatsächlich, ich glaube, eure Biere sind ja immer relativ schnell und gut vergriffen. Ne? Also da müsst ihr wahrscheinlich auch welche beiseite stellen. Damit die
ja, das liegt halt auch daran, dass wir relativ wenig produzieren können. Weil Uli macht ja alles per Hand. Also Uli Füll hat letztes Jahr so knapp 250 Hektoliter per Hand abgefüllt, etikettiert und verschlossen.
Na klar.
Also
und verkauft.
Und verkauft. Und verkauft. Also das ist
schon mal eine transparente Lieferkette.
Ja. Also hier, auf jeden Fall, ganz persönlich.
Hier in Berlin machen wir natürlich schon den Vertrieb selber, also die Lieferung auch. Also Uli weil wir haben ja keine Mitarbeiter. Und das ist schon, ja, also mehr Handarbeit geht momentan nicht. Jetzt hoffen wir, dass wir, jetzt haben wir endlich Platz, ein Platzkonzept gefunden für die Brauräume oben in Degel. Und dann gibt es immerhin mal einen Füller und einen Etikettierer, der automatisch funktioniert. Dann können wir auch ein bisschen mehr produzieren, dann ist es auch nicht so schnell vergriffen.
Platzkonzept, genau. Ich habe gelesen, ihr wart eigentlich auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für euren Braubetrieb da, für euren Berliner Weiße Sauerbetrieb. Und dann las ich, ah, okay, es kommt der Salon der Berliner Bierkultur. wohl doch keine neuen Räumlichkeiten, aber stattdessen gleich ein Pub. Oder hier in Wedding in Ofener Straße 1, um das mal zu nennen.
Schön.
Fun Fact: Ofen ist übrigens der alte Name von Buda, der einen Hälfte von Budapest. Wir haben uns nämlich auch gefragt, warum heißt es Ofener Straße? Also es ist der Urname von Budapest, also von der Ofen, von der Buda-Seite.
Okay.
Ja.
Als es eine Zeit lang noch Deutsch-Österreich war, da
hieß es Ofen.
Also das mit dem Schankraum hat natürlich mehrere Gründe. Nicht nur so, oh, jetzt machen sie halt statt einer großen Brauerei eine Bar auf.
Eine kleine Bar.
Sondern eigentlich mussten wir uns gegen die große Brauerei entscheiden, weil wir einfach keinen bezahlbaren Ort gefunden haben in Berlin.
Genau, wo auch alles
zusammenpasst. Der, sagen wir mal, auch zu erreichen gewesen wäre. Ja? Ja. Und wo man nicht einfach anderthalb, zwei Stunden hinfahren muss.
Und der nicht irgendwie 18 Euro den Quadratmeter gekostet hat.
Genau, sowas. Und dann ist es sozusagen ein Kompromiss, so dass wir das alles so auseinanderrupfen, weil hinter der Bar ist nämlich auch noch unser Büro.
Das ist das Schnee oder Hauptquartier.
So. Sozusagen.
Nicht hinter der Bar, sondern im Raum hinter der Bar.
Im Raum hinter der Bar.
Genau. Manchmal noch unter der Bar. Nein.
Und unter dem
Tisch. Hinter der Bar gibt es noch, also kann ich euch, wenn man das alles noch nicht fertig hier hinten ist.
Ja, genau.
Machen wir unser Büro jetzt rein und dann...
Genau, und dann ein kleiner Schankraum hat auf jeden Fall auch den großen Vorteil, dass man den Leuten das auch persönlich einmal so erklären kann, wie Berliner Weiße funktioniert und denen auch zeigen kann, ja, dieses Bier ist zwar formell auf dieser Flasche abgelaufen, aber man hat vor 150 Jahren gesagt, das ist dann Berliner Weiße vom Brett.
Vor 150 Jahren gab es auch so.
Oder vor 200 Jahren, ja. Also dieser Bierstil ist halt einfach auch schon ganz schön alt. Mhm. Dann kann ich als Brauerei sagen, ja, das ist mein Risiko. Natürlich gebe ich dir darauf Garantie, dass du da jetzt nicht davon stirbst. Ja? Was ja manche denken, dass das MAD ausdruckt. Ich präsentiere dir hier eine Berliner Weiße vom Brett. So wie es halt
4 Jahre alt ist oder älter.
Genau. Früher hat man das halt bis zu 7 Jahre in der Bar, im Salon kriegen können.
Mhm. Genau.
Privat haben die Berliner das durchaus noch länger aufgehoben. Mhm. Also da gab es so eine Tradition, dass man bei Geburt des Kindes einen Kasten Berliner Weiße zurückgestellt hat und das dann mit dem Kind getrunken hat, wenn es 21 war. Mhm. Und das ist natürlich beeindruckend, ja, dass so ein Bier so lange haltbar ist.
Genau, die Geschichte haben uns tatsächlich ein paar ältere Menschen aus Berlin öfter schon erzählt, die wir auf irgendwelchen Events getroffen haben, dass ihr Vater noch für sie eine Kiste Berliner Weiße im Keller gelagert hat, um sie dann zu trinken, wenn sie erwachsen waren.
Genau, und die haben mir dann halt auch bestätigt, na, es war halt besser als Champagner eigentlich. Ja. Und das ist dann schon toll. Also finde ich interessant, kenne ich keinen anderen Bierstil, der genau so funktioniert. Ah nee, doch, Goes.
Ja. Goes in Belgien, die haben ja auch Goes, 20 Jahre klar, MHD genau. Schon auf der Flasche drauf. So,
genau, ne? Genau. Genau,
Goes natürlich, klar. Aber es ist ja, wir kennen einige Belgier, die nennen ja unsere Weiße durchaus auch Baby Goes oder sowas. Süß.
Ist ja auch so ein bisschen.
Oder schmeckt Baby, auch tatsächlich Baby so Lambic.
Ja. Sag mal, und geschichtlich, ihr habt ja auch viel geforscht, dafür habe ich gelesen. Mhm. Wann taucht denn die Berliner Weiße das erste Mal in den Büchern auf? Weißt du das?
Das, nee.
Habe ich jetzt auch nicht
im Kopf. Weiß ich nicht.
Aber
aus dem Kopf.
Ich kann nicht sagen.
Also Napoleons Truppen haben es schon getrunken und haben es als Champagner des Nordens bezeichnet. Heißt,
1809 gab es
das. Das gab es da schon. Ich würde das im Prinzip so als Entwicklungsprozess sehen. Wann war der Bräuhahn? 1500 oder drei oder so? Ich weiß es nicht mehr
1500
genau.
1500 schlag mich tot war der Bräuhahn. 1600 Mitte des 17. Jahrhunderts kamen dann die Hugenotten nach Berlin.
Ah, okay, genau.
Wegen dem nach Toleranzedikt von außerdem
war hier alles. Bartholomäusnacht vorher.
Ja, genau. Und hier war die Gegenwart ziemlich im Eimer, weil die Pest hier unter 30-jährigen Krieg hier massiv gewütet haben. Mhm. Und dann hat der alte Friedrich gesagt: Hier kommt doch Hugenotten, wenn die nur euch Frankreich nicht haben wollen, dürft ihr nach Berlin kommen.
Jeder nach seiner Fasson.
Genau. Weiß ich jetzt nicht, ob er so tolerant war oder ob er halt einfach Arbeitskräfte gebraucht hat.
Ja, der war gar nicht so doof. Ne? Wenn das Land leer ist, mit nur einer Sandkistenkatze, mit dem Geld verdienen, ja.
Genau, und die Hugenotten kamen natürlich dann auch aus Frankreich und haben Champagner-Techniken und Weintechniken mitgebracht. Und
den Geschmack wahrscheinlich.
Ich formuliere es mal so: Der Weinanbau in der Gegend war vorhanden, aber es war jetzt nicht so der Killer. Mhm. Und da denke ich mal, hat sich das irgendwann einfach vermischt. Die erste große bekannte Brauerei auch für Berliner Weiße, das war die Brauerei Landré. Mhm. Und das ist ein französischer Name.
Ja.
Und einige andere Brauereien, also von den Alten, hatten auch französisch klingende Namen. Also ich gehe davon aus, dass das da so eine Mischung aus vielleicht schon dagewesenen Bier und dem Einfluss der französischen Einwanderer. Viele Dinge hier in Berlin, wie die Bulette, das ist ein französisches Wort, das war natürlich, es hat ja viel durch diese große Einwanderungswelle. Berlin hatte damals, glaube ich, 50.000 Einwohner noch nach der Pest und Krieg, und dann kamen da 30.000 Hugenotten. Natürlich hatten die einen riesen Einfluss auf die Stadt.
Ja.
Und das hat sich dann da vermischt, und irgendwann ist dann Berliner Weiße daraus entstanden, irgendwann im 16. Jahrhundert. Mhm. Und 1850 wurde 1 Million Hektoliter Berliner Weiße in Berlin produziert, in 60, 70 Brauereien und 700 Lokalen wurde das ausgeschenkt.
Wir sind irgendwie, genau, 700 Lokale und bis zu 120 Brauereien. Ja, im 19. Jahrhundert, Blütezeit, tatsächlich über 200. Als es so richtig abging, ne?
Ja, das ist immer schwierig, die Unterlagen, da ist viel kaputt gegangen, da ist viel verloren gegangen im Weltkrieg. Ja. 70 kann man, denke ich, nachweisen, und der Rest, also es waren aber wahrscheinlich mehr.
Ja, eigentlich müsste das an jeder Ecke irgendwo...
Jeder Block
hat genau, so das, was ich so... Also,
stattdessen kam dann irgendwann...
Was ich so aber gelesen
1850 war hier übrigens noch Acker.
Da hatten die dann natürlich, tatsächlich wurden die ja ganz gedrängt. Es waren ja auch so Arbeitersiedlungen hier jetzt zum Beispiel, ja, oder auch in Borsigwerke.
1900
Gut, das war noch gar nicht Berlin damals.
Anfang 1900
genau.
Hier gebaut.
Und das Trinkwasser war halt schlecht aufgearbeitetes Oberflächenwasser von der Spree und Havel. Kann man sich vorstellen, das war wahrscheinlich nicht ganz so gesund. Und da hat halt ganz Berlin auch Berliner Weiße getrunken, also 2% Alkohol ist besser als krank werden, ja, Ruhe kriegen oder schlimmere Krankheiten vom Berliner Wasser, ja. Mhm. Und so ein bisschen Alkohol ist ja auch gut für den Kreislauf. Gut, ob das jetzt so gut ist, den Kindern das zu geben, gleich,
weiß ich nicht.
Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so üblich, kann sich keiner mehr vorstellen. In den 70ern war es durchaus noch üblich, den Kindern Alkohol zu geben. Ja, also...
und so hat sich das genau...
Zum Beispiel.
Und dann kamen halt die zwei Weltkriege, die haben... dafür gesorgt, dass es... Also es gab mehrere Entwicklungen. Es gab zum einen das Aufkommen der... modernen Kühltechnik, die hat halt einfach obergärige Biere, die Produktion von obergärigen Bieren, hier besonders halt Pilz.
Untergärige Pilz.
Untergärigen Pilz, Entschuldigung. Hier vor allem Pilz halt extrem günstig gemacht. Viel günstiger als so olle Flaschenreifung und hier hin und her fahrendes Bier und whatnot. Mhm. Außerdem war das eine Zeit, in der Technik voll wo Leute halt Technik affin waren, was mit moderner Technik produziert hat, war halt einfach viel besser als der althergebrachte Kram.
Ja.
Und so kam es halt, dass die ganzen jungen Leute immer mehr Pilz und Braunbier getrunken haben und keine Weiße mehr, weil die halt für das alte, muffige Kaiserreich stand und die Berliner war, und das Braunbier war halt so das Fortschrittsbier. So,
okay.
Gustav Stresemann, der später ja auch ein bekannter Politiker war in Deutschland, der hat ja seine Doktorarbeit geschrieben über das Berliner Flaschbiergeschäft, weil seine Eltern hatten eine Kneipe. Und der hat da sich auch darüber beschwert, dass die jungen Leute heutzutage alle so hektisch sind und überhaupt keine Zeit mehr haben. Und anstatt Pfeife zu rauchen und Berliner Weiße zu trinken, trinken die alle dieses Braunbier und rauchen Zigaretten.
Ja, naja, dann gab es ja auch...
Also das Jammern über die Jugend hat sich in den Jahrzehnten, in den letzten 100 Jahren nicht großartig verändert.
Generationenkonflikte gab es immer.
Und dann wurde das Bier noch teurer, weil der Kaiser die Steuern...
Und noch was, nicht nur, also technologische Entwicklung jetzt mit dem Kühl und aber auch die Rheinkultur. Ja. Haben sie ja da auch in der Zeit letzten Jahrhunderts, ja.
Entwickelt,
genau. Und vorher gab es halt Mischkultur und Berliner Weiße ist eine Mischkultur.
Und das ist natürlich mit der Rheinkultur viel einfacher zu arbeiten.
Und die Leute wollten halt auch nicht mehr so gerne... Saures
Zeug. Der Geschmack hat sich halt geändert und dann eben hat der Kaiser auch noch die Biersteuern massiv erhöht, um sich ein paar Schiffe zu kaufen zum Ersten Weltkrieg hin. Dadurch wurde das Braunbier, das eh schon billiger war, im Vergleich zu wurde die Weiße halt noch teurer, weil die halt auch aufwendiger zu produzieren war. Da gab es dann viele Aufkaufprozesse und aus den, weiß ich, bis zu 200 Brauereien, wie gesagt, mindestens 70, wurden dann noch 20 zum Ersten Weltkrieg, 30 vielleicht. Dann kam der Zweite Weltkrieg und danach gab es noch 6. Der Zweite Weltkrieg hat dann den Rest der Berliner Weißekultur ganz schön nochmal niedergestampft. Und die sind dann im Laufe der Jahrzehnte auch irgendwann entweder aufgekauft worden oder haben zugemacht. Und 1994, 95 rum hat Schultheiß dann auch die Produktion von richtiger Berliner Weiße eingestellt und macht jetzt halt nur noch das Zeug, was sie halt jetzt verkaufen. Und die nennen es ja selbst nicht Berliner Weiße, sondern eigentlich Kindelweiße. Mhm. Steht auf den Flaschen.
Okay.
Und das hat mit richtiger Berliner Weiße, also mit traditioneller Berliner Weiße, so wie wir das machen und noch der Lemke in Berlin, hat es absolut nichts zu tun. Das ist einfach ein gesäuertes Pilsner.
Ja.
Oder weiß ich, Obergang.
Ja, Pilsner vielleicht nicht.
Oder irgendein anderer. Also es ist auf jeden Fall halt keine Berliner Weiße im traditionellen Sinne her. Und bis 94 gab es die noch und dann gab es irgendwo zu 1000 Jahre Berlin nochmal einen Sud, haben sie nochmal gemacht. Wir haben
2004.
Wir haben
es gibt alte Schulherzflaschen von 2004.
Ja, genau. Wir kennen den letzten Braumeister, der noch Berliner Weiße gemacht hat. Der noch bei Landré gelandet, oder war das? Oder bei Roterjahn?
Oder Roterjahn.
Einer der alten legendären Brauereien hat der noch seine Ausbildung gemacht, der Herr Lange. Und von dem haben wir ganz viele auch Informationen gekriegt. Und und dann gab es erstmal eine ganze Zeit lang nichts. Dann kamen aber die ganzen amerikanischen Craft Brewer nach Berlin. Und haben dann nur die Kindelweiße gekriegt und haben die gedacht, ach, das ist richtige Berliner Weiße.
Das ist total sauer. Und dann machen die da Sirup rein, das können wir besser mit Früchten machen. Dann
echte Früchte rein, das sind wir
genau, besser. Total cool.
Und,
das ist Craft.
Erst 2012 mit Brubaker war der erste, dann Brubaker und Boog, der Andreas Boog mit Boogbier.
Genau, der tatsächlich ja die Flasche dir vererbt hat, oder?
Die Flasche nicht, aber seine Kultur hat er mir gegeben und ich habe auch angefangen mit ihm zusammen. Ich habe mit ihm auch zusammen angefangen, die Brauerei aufzubauen. Eigentlich war das erst als Studien.
15, 16.
Eigentlich war es eher so als Studien- und Hobbybrauerprojekt gedacht. Der Boog hat ja damals diese Crowdfunding-Aktion gemacht, hat sich daraufhin eine 50 Liter Hobbybraueranlage gekauft. Ist natürlich irre, ja.
Sie kippt sich an die Stirn.
Dann die Mühe gemacht, seine Crowdfunding-Leute damit zu bebrauen. Und hat aber festgestellt, das bringt's gar nicht. Ja, ist logisch. Also 50 Liter, da 500 ist schon nicht sehr zielführend im Endeffekt, um da jetzt, sagen wir mal, davon leben zu können. Aber mit 50 geht gar nicht. Deshalb hatten wir eigentlich ganz klein hinter der Wilner Brauerei Sudhaus Raum. Hinterm Sudhaus der alten Wilner Brauerei hatten wir einen ganz kleinen Raum uns damals gefliest und ausgebaut, um dort ja, mehr oder weniger professionell eigentlich, da Berliner Weiße herzustellen. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt. Weil ich muss da auch erstmal wissen, ja, erstmal nehmen die Leute das so an, wie ich das braue. Will ich das? Lohnt sich das? Und so konnte ich aber auch nicht wieder aufhören, als ich einmal angefangen hatte. Und habe dann halt da so ein bisschen, immer so ein bisschen überlegt, wie kannst du es jetzt größer machen, ohne großen Aufwand, weil, Geld naja, gut, Geld hat man nicht so viel, ne? Und hier so Kuckucksbrauer oder Gypsybrauer oder wie auch immer, Vertragsbrauer, wie man das nennen möchte, das geht nicht mit der Weißen, weil die hat halt diese obligatorischen Bierschädlinge drin und natürlich möchte ich das nicht
Da bist du auch nicht gern gesehener Gast in jeder Brauerei, oder?
Doch, Gast schon, weil die sind auch sehr selbstbewusst, was die Reinigung angeht, die Leute. Oft.
Aber braun.
Aber braun, das würde ich auch keinem empfehlen. Also es gibt Leute, die machen das. Ich sag mal, gut, solange es gut geht. Aber ich würde mich da jetzt nicht freiwillig reinhängen. Und da muss man dann natürlich gucken, wie macht man es denn am besten, dass es so, also sagen wir mal, das beste Ergebnis mit vertretbarem Aufwand
und den geringen Mitteln.
Weil wie kriegen wir denn das?
Genau, wir hatten halt genau gar kein Geld, als wir das angefangen haben. Dann haben wir ein bisschen auf Risiko etwas größeren Raum da in Borsig gemietet und haben gedacht, naja, 2 Jahre und dann sind wir da bestimmt so groß und dann gehen wir da raus und wir bleiben jetzt da. und jetzt ist es halt so, dass wir die Würze produzieren im Kraftzentrum momentan, also weil wir immer noch keine eigene Brauanlage haben und die unvergorene Würze kommt in den Tank und die fahren wir dann nach Borsig und da wird die dann vergoren.
Ganz kurz, ist das bei allen Bieren die gleiche Würze?
Ja,
bei den Grundbieren,
im Großen und Ganzen
bei der Core Range ist es im Prinzip immer die gleiche Würze. Ja. Bei den großen Flaschen kann
ich das... Na, die Irmingard, da ist halt ein bisschen weniger Hopfen drin. Und dann halt, also Gewürze sozusagen.
Aber Schüttung ist immer gleich?
Aber Schüttung ist so eigentlich immer gleich, ja. Genau.
Also bei den großen
Flaschen... Also es sind schon immer auch Nuancen.
Bei den großen Flaschen kann das durchaus variieren. August zum Beispiel oder so.
Ja, das stimmt.
Aber bei den Standardsorten ist die Schüttung immer 50% Weizen, 50% Pilz.
Sowas,
genau. Das ist bewusst einfach gehalten, weil die Brauer vor 150, 200 Jahren, die haben da auch kein Geschiss drum gemacht. Oh, jetzt nehme ich hier noch 3 Gramm Melanomin-Malz und dann noch bla. Die haben halt genommen, was da war. Fertig, ne?
Ja, die hatten auch die Bezeichnung nicht, würde ich sagen. Die haben ja da teilweise auch ihre Melze selber gemälzt. Ja, und also wenn man sich Vilna angeguckt hätte, damals, als es noch anzusehen war, da hatten die genauso viel Platz für die Mälzerei wie fürs Sudhaus. Also für die Brauerei, ja. Und da kann man dann natürlich auch dran ablesen, ja, okay, die haben halt ihr eigenes Malz gemacht. Mehr oder weniger gut.
Und die haben aber jetzt, wo wir da waren, das war eine Zeit lang so eine Art Zwischennutzung in der Berliner Straße, alte Berliner Brauerei. Da war dann noch ein Club drin und ein anarchistischer Buchclub und eine Pizzeria und was weiß ich alles. Und die Investoren haben sich dann aber überlegt, jetzt müssen wir doch mal schön Eigentumswohnungen einbauen. Und dann haben die da alle rausgeschmissen und da mussten wir halt auch raus. Und jetzt steht da zwar Großbildner Brauerei drin, aber mit Brauerei hat es da gar nichts mehr zu tun. Das ist jetzt einfach so ein totes Investitionsobjekt, wie es so viele in Berlin gibt. Da passiert jetzt nicht mehr viel.
Du hast ihn aber schon ein bisschen mitgecatcht bei dem Thema, ne? Den Andreas.
Nee, wir haben uns beide gegenseitig hochgeschaut.
Stimmt. Weil du am Anfang des Gesprächs sagtest, du hast eigentlich einen anderen Job. Ihr seid schon.
Ja, naja, so. Es ist ja.
Naja.
Ich habe gelesen, er musste sehr viele Versuchssude probieren, das als auch, du angefangen hast, in dieses Thema zu
kommen. Dabei mag er das gar nicht, er ist Franke.
Nach dieser Party. Verrückt. Das muss Liebe sein. Also
ja, naja. Naja. Wir halten oder ja schon seit über 20 Jahren miteinander aus.
Da muss man auch
mal den Versuchssude nehmen. Mir macht das schon auch Spaß, aber momentan lässt es einfach wirtschaftliche Situation der Brauerei auch gar nicht zu, dass wir jetzt beide sagen, holla, ich gebe jetzt meinen ungekündeten Job im öffentlichen Dienst auf und fangen auch mit in der Brauerei an. Aber natürlich bin ich auch mit auf Festivals oder wir waren auf irgendwelchen Veranstaltungen und so. Und viele Sachen mache ja auch ich. Ich mache ja die ganze Internetbetreuung. Wenn ihr eine Mail an die Schneeolle schreibt, beantworte ich die, egal an wen ihr die schreibt. In 99% aller Fälle. Ich mache den ganzen Papierkram, damit Uli da...
Mit Sterbenlegen.
Ich bin so die Sekretärin von Uli. Ich mache alles, was nicht mit Brauen zu tun hat, weil davon habe ich tatsächlich auch keinen blassen Schimmer und ich finde Brauen an sich auch furchtbar langweilig. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Die Produkte ja, der Prozess nein, das ist mir völlig egal. Aber ich mache halt, ich schreibe die Rechnungen, die Lieferscheine, kümmere mich um den ganzen Internetkram und so weiter und so fort. Und schreibe hier und da mal was für irgendwelche Presseanfragen oder sowas.
Da ergänzt ihr euch ganz gut, weil das Braune, das hatte ich ja wirklich gecatcht.
Das ist genau,
das ja, ist das cool. Ist meins. Das ist die Auszahlung. Ich fand das nur auch langweilig.
Du fandst die Brauer cool, habe ich gelesen. Du fandst die Brauer cool und hast dir
gedacht, ja, ich habe Biotechnologie angefangen zu studieren. Und als es dann die Frage war, was willst du denn jetzt vertiefen, da fand ich die Brauer cool. Einfach weil die so wenig prätentiös waren, eher so, komm, lass uns einen trinken, ja, und nicht so mit den Ellenbogen unterwegs waren, sondern eigentlich mehr ja, bodenständig, so wie das Brauwesen halt eigentlich auch. Und das hat mir schon besser gefallen. Außerdem waren es halt meistens Männer. Und da ich vorher Bauwesen studiert habe, war ich das eh schon gewöhnt, eigentlich viel mit Männern zu tun zu haben. Und da fand ich diese medizinische Biotechnologie eher so ein bisschen befremdlich, weil da echt lauter Weiber waren, die natürlich, die auch noch 10 Jahre jünger und viel besser jünger waren und viel besser aussahen als ich. Und es war halt dann irgendwas Greifbares auch. Ja, Bier war schon immer interessant zu trinken und dann zu sehen, wie es eigentlich gemacht wird, ist auch eigentlich sehr umfangreich, was man so an Wissen haben muss, ist im Prinzip so, wie man früher, was man früher so von Architekten oder Baumeistern wissen wollte. Oder wenn man sich Goethe anguckt, der hat auch alle möglichen Sachen gemacht, ja. Und nicht nur so eine spezielle Schiene. Und als Brauer musst du halt auch alles Mögliche können, ja. Nicht nur den Brauprozess auswendig natürlich, irgendwelche Mikroorganismenvorgänge kennen. Du musst auch Wissen in Kälte-Wärmetechnik haben und Organisation bis hin Logistik.
Obwohl, das mache ich.
Genau. Da muss man aber im Endeffekt da auch was davon wissen. Auch ein bisschen Design und so das ganze, der ganze Kram, Wirtschaftstralala.
Der Brauer als Universalgelehrter.
Der Brauer ist tatsächlich Universalgelehrter. Also wenn er dann tatsächlich als Brauer in der eigenen Brauerei arbeitet, muss er eigentlich von allem Möglichen irgendwas wissen.
Ja.
Ja, also im Moment zum Beispiel bin ich gar nicht so arg am Brauen, sondern ich renoviere gerade. Ja, hier muss ich was basteln. Ja, also bin ich auch eine Art Schreiner, Tischler, Bauhandwerker. Was ich nicht kann, ist Elektrotechnik, aber da gibt es ja dann Gott sei Dank Leute, die einem da helfen.
Ich glaube, manche Felder sollte man dann doch Experten überlassen.
Ja, manches ist halt einfach tatsächlich wichtig, ja, dass man das nicht selber macht. So könnte auch nach hinten losgehen.
Ja.
Aber so das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Ja. So auch Maschinenbau, ja, wie gesagt, gibt es ja dann so als ein Teil der Brauerei, ja. Studiengeschichten. Und da habe ich aber eigentlich erst mal Industriebrauen gelernt, sozusagen, also studiert. Und fand das aber immer irgendwie seltsam, weil also da gab es einen Tag, wo ich mich dran erinnere, wo ich dachte, mein Gott, wo bist du denn eigentlich jetzt hier gelandet? In der ersten Stunde habe ich gelernt bei Herrn Medner, ja, was für unglaublich tolle Sachen im Bier drin sind, ja. Also wie die unseren Körper im Prinzip also nützlich sind, ja, also Polyphenole ist gut gegen Krebs und dann hast du die Hefen, die haben Vitamin B, was man unbedingt braucht und außerdem auch noch Mineralstoffe und so. So ein bisschen Alkohol ist total gut für den Kreislauf und so gibt es noch mehrere Sachen, die ich so nennen könnte, was gut ist für den Körper. Ja, außerdem, es gibt kein Bier, was, woran man wirklich sterben könnte. Ja, also so schief kann es gar nicht gehen.
Also man trinkt zu viel davon.
Selbst das ist ziemlich schwierig. Sich am Bier, tot zu trinken, ist ziemlich schwierig. Okay,
manche nehmen die Challenge an.
Wenn du jeden Tag eine Kiste Bier säufst, bist du auf jeden Fall relativ flott weg.
Es kommt darauf an, welches Bier du trinkst. Nein. Wenn du mein Bier trinkst, geht's. Gerade noch so, weil es löscht tatsächlich auch ein bisschen den Durst. Wenn du allerdings vom Schorsch also das Bier trinkst.
Nicht durstig, möchtest du damit sagen.
Doch. Zum Beispiel Schorsch sein Bier, das hat ja, der macht ja eher so eine Art Likörbier.
So Schorschbräu, oder?
Schorschbräu, genau. Mhm. Und der macht ja sehr starkes Bier. Und das macht natürlich noch mehr Durst.
Ja.
Also das ist ja eher nicht so. Also kommt auch immer drauf an, ja.
Einigen wir uns drauf. Die Dosis macht es.
Die Dosis macht es.
Eine Kiste genau. Am Tag ist zu viel.
So, genau. Darf man aber auch heutzutage gar nicht mehr sagen, dass das Bier bekömmlich wäre oder gesund oder so. Deshalb müsste das wieder löschen. Trotzdem, ich habe jedenfalls in der ersten Vorlesung gelernt, wie teuer Bier ist eigentlich. Und in der zweiten Vorlesung habe ich gelernt, wie kriegst du die ganzen tollen Sachen, die da drin sind, eigentlich wieder raus. Ja, was war das?
Filtern,
Kochen, PVPP, Kieselgur,
Finde den Fehler.
Finde den Fehler, ja. Das ist so, eigentlich finde ich das scheiße. So, das will ich doch gar nicht. So, das, eigentlich bin ich eher mehr so dafür, den Menschen was Gutes zu tun. Und so, also das ist ja im Prinzip das, was den Menschen auch so vorwärts bringt, ja, als Gemeinschaft so ein bisschen positive Sachen zu schaffen eigentlich. Und warum soll man sich da gegenseitig verarschen?
Dann kam dieses Fest bei der Berliner Versuchs- und Lehranstalt.
Genau, und da habe ich das erste Mal Berliner Weiße getrunken und fand das für mich perfekt. So, weil hat mir gut geschmeckt. Ich war, angeheitert, ja. Aber nicht betrunken. Dem nächsten Tag ging es mir total gut. Und dann sind wir so, eigentlich perfekt. So. Aber war schwer zu kriegen oder beziehungsweise gar nicht zu der Zeit. Der Brubäcker hat einen Sud gemacht im Jahr und der war dann natürlich ständig vergriffen. Irgendwelche sauren Sachen aus USA waren schwer zu bekommen. Der Burg hat hat nicht mehr gebraut, weil der ist ja eigentlich auch eher Hobbybrauer. Tja. Und lange Rede, kurzer Sinn, musst du selber machen halt. Ne?
Alles muss man selber machen.
Wenn man es richtig machen will, haben will, dann muss man es selber machen. Das ist alte Weisheit. Genau, ansonsten muss man sich auf Kompromisse einlassen. Und dann habe ich dann angefangen, ein paar Versuche zu machen. Wo kriege ich denn Lactobacillen her? Wo kriege ich Brettanomyces her? Habe mir professionelle Hilfe geholt aus Leipzig beim Gose-Braumeister. Der dann auch noch das einzige saure Bier sonst in Deutschland gebraut hatte. Mhm. So, na, stimmt auch nicht ganz, bis auf den in Jena. Da gibt es auch noch so eine ganz kleine Lichtenhainer Brauerei.
Bei dem ist es ja eher aus Versehen, dass es sauer wird.
Naja, in gewisser Weise, ja. Der ist nicht so professionell. Aber macht halt auch ein Sauerbier.
Ja.
So, aber es ist so mit
dir. Ja, und der Matthias Richter war am Anfang.
Genau.
Gut und hilfreich.
Genau, wir sind auch immer noch gute Freunde. Mhm. Und freuen uns immer, wenn wir mal einen Abend mal miteinander schnacken können. Und dann hat sich das so entwickelt. So. Dann habe ich mal ein paar Flaschen zu Hopf und Malz zum Ludger gebracht. Und er sagt, ja, musst du mehr machen davon. So, weil
Hopf und Malz, Ludger,
Ludger.
Genau,
so,
genau.
Hopf und Malz.
Hopf und Malz ist ein Bottleshop hier im Wedding in der Triftstraße. Der zu dem Zeitpunkt 2015, 16, glaube ich sogar, 15. im Prinzip der 14. einzige 14, 15.
14 oder 15, 15 war es, genau. 16
haben wir dann nämlich. Im Prinzip sogar mehr oder weniger der einzige Craft Beer in Anführungszeichen Bottleshop war. Der hatte halt vor allem und hatte immer noch eine exzellente Auswahl an fränkischen Bieren. Auch Sachen, wo man zur Brauerei hinfahren muss und das einkaufen selber holen muss, was er natürlich auch einmal im Monat macht. Und natürlich auch so eine Auswahl. Was hatte der damals? Braukunstkeller, glaube ich. Und
ja.
So ein paar, was ist halt da zu der
was Zeit? Was ist überhaupt
Kehr wieder.
Ja, genau.
Und da waren wir halt öfter, weil da gab es halt gutes Bier. Ne? Mhm. Und wir sind gut befreundet auch mit Ludger. Und der hat dann halt gemeint, hier unten haben wir es halt mal mitgebracht. Und ich meine, ja, mach mal mehr, das verkaufe ich dir. Und dann hat sich das so, dann war das so der erste, ja. Der erste positive. Und dann haben wir das versucht, irgendwie ein bisschen professioneller aufzuziehen. Mit unseren bescheidenen Mitteln.
Wie ist denn das? Also ich erinnere mich, als wir unseren ersten Podcast hochgeladen haben und Leute haben den angehört, haben wir gedacht, Wahnsinn, das hören sich ja Leute an. Wie war das bei dir? Also, mach mehr davon, ich kaufe dir das ab. Erinnerst du dich an das Gefühl?
Also, das, ja, da ist so, oh, scheiße. Wie soll ich denn das machen? Ich habe kein Geld. Ja.
Das Krasseste aber war dann, als wir dann schon quasi...
Das Podcasten einfacher auf, als Bierbrauen.
Ja, ja. Auf unserer ersten offiziellen Veranstaltung, das war der Berliner Weiße Gipfel im März 2016, da kam so ein Typ mit einem buscheligen Bart und wirrem Haar bei uns an den Stand und hat das Bier probiert, so im Mund ausgespült, hat es wieder ausgespuckt, wie man halt so Wein testet. Und, das ist super. Wie viel habt ihr? Ach, egal, ich kaufe einfach mal alles.
Dann hat er uns eine Karte gegeben,
wo nur sein Name
drauf stand und nichts weiter. Und
eine Telefonnummer.
Telefonnummer.
Und dann haben wir den,
genau.
Dann so, was sind das für ein Spinner? Aber dann hat sich rausgekriegt, das war der Herr Billy Wagner. Damals, glaube ich, irgendwie 5-mal hintereinander Weinsommelier oder Junior Weinsommelier des Jahres, der gerade dabei war, sein eigenes Restaurant aufzumachen in Mitte des Nobelhart und Schmutzig, das inzwischen auch irgendwie 1 oder 2 Sterne schon hat.
Mhm.
Und das war unser erster Gastrokunde. Und seitdem läuft Billy auch durch die Gastro-Szene und hat eigentlich immer mal eine Flasche Marlene mit dabei. Der hat schon mit nach Malaysia auf irgendwelche Sommelier-Treffen genommen und so. Das hat uns am Anfang sehr geholfen. Das war auch Glück. Und da war für uns so, okay, das war für mich so der Moment. Ich glaube auch, Uli,
ja.
Weil zuerst gedacht, das ist einfach, wer ist das? Und dann kam der wirklich und hat wirklich alles gekauft.
Wollte er, haben wir ihm nicht gegeben.
Ein bisschen was braucht man noch für andere Kunden, genau.
Ja, na, wir haben da geackert, da für 150 Liter Bier. Das
weiß ich. Genau, dann kam schnell die Biererei noch dazu, die ist dann damals, das war der zweite Bottle Shop, den es gab, ne, mit Gian.
Ja,
und dann,
ich glaube.
Ja, und dann hier Lager kam dann irgendwann. Und wir haben ja kein Marketing gemacht. Wir sind auch nie rumgelaufen und haben gesagt, hier, guck mal, wir haben neues Bier, verkauft es doch mal. Sondern eigentlich war es bisher fast immer so, dass die Leute zu uns gekommen sind und uns gefragt haben, habt ihr noch was? Ja. Das war schon
ein Star, mach dich rar.
Ja, inzwischen müssen wir schon mal
drüber nachdenken. Ja, im ersten Jahr war es echt legendär. Gab es eigentlich gar nicht zu kaufen, aber war in aller Munde, also so mündlich.
Aber inzwischen haben wir halt auch eine Größe oder eine Stufe erreicht, wo das halt so nicht mehr funktioniert und wir jetzt halt schauen müssen, dass wir irgendwann mal jemanden einstellen, der das halt professionell richtig macht, wie man so Vertrieb macht, weil wir haben da weder Ahnung noch Zeit von. Dafür.
Ja, aber wo
also ich auch seid ihr total jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo die nächste Stufe beginnt, sozusagen
genau.
Das nächste Level,
wir
wenn man
uns
das
damit,
im Gaming.
Wir haben uns damit Zeit gelassen, damit es organisch wächst, weil wir auch viel, auch gerade Uli beim Brauen viel lernen müssen, auch was Business betrifft, mussten wir viel lernen. Da haben wir den ein oder anderen Tausender, glaube ich, dran gegeben an Quatsch, den man nicht gebraucht hätte und so. Also du lernst, wir haben ja vorher, uns waren vorher nie selbstständig. Kannte niemanden sonst, der selbstständig war. Meine Eltern waren nicht selbstständig oder so. Ich habe da gar keine Erfahrung gehabt. Ich wusste nichts über Selbstständigkeit. Mhm. Und das musste ja auch erstmal lernen. Und da war es gut, dass wir uns Zeit gelassen haben. Wir haben natürlich Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes auch an den ein oder anderen Stellen bezahlt. Ne?
Das ging aber noch.
Ja, ging
also. Also hätte es schlimmer sein können, ja.
Hätten wir gleich.
In meinem Elternhaus weiß ich nur, dass dein Vater Pilztrinker war. Das habe ich gelesen.
Genau.
Ja, mein Vater ist Pilztrinker. Ja. Meine Mutter trinkt nicht so viel. Mein Vater findet auch mein Bier ganz schlimm. der sagt immer, oh, das schmeckt eigentlich wie Kotze. Ich weiß gar nicht.
Meine Mutti mag's.
Trinken die denn das? Und so. Und dann habe ich jetzt, da habe ich den jetzt aber Bier auch mitgenommen. Und mein Bruder, der vercheckt das auch gerne an seine Kumpels.
Arbeitskollegen in Frankfurt, ja.
Und trinkt das aber auch selber ganz gerne. Und hast du das jetzt mitgenommen, was ich dir da mit hingebracht habe? Nee, ich glaube, das kriege ich auch nicht. Unsere Mutter trinkt das. Die trinkt aber immer nur ein halbes. Aber naja, von mir aus.
Aber ist das ein selbstständiger Haushalt, in dem du groß geworden bist?
Naja, was heißt ein selbstständiger Haushalt? Ich komme aus dem Osten, ja. Da gab es im Prinzip diese Selbstständigkeit insofern gar nicht wirklich. Aber meine Eltern sind trotzdem selbstständig, weil die haben zusammen ein Architekturbüro aufgemacht. Deshalb habe ich auch damals angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren.
Das ist sogar zu Ende gebracht.
Genau, und habe das zu Ende gemacht natürlich. Weil ich dachte, naja, okay, nach der Wende.
Wenigstens mal so.
Nach der Wende war das halt alles so komplett so, diese Fürsorglichkeit des Staates war komplett weggefallen. Mhm. Da muss man dann überlegen, ja, lässt du dich jetzt darauf ein, das zu machen, wo du denkst, so, wow, das würde ich total gerne machen. Mhm. Oder meinst du eigentlich, das ist nicht so geil? Und dann dachte ich so, da bist du jetzt erstmal auf der richtigen Seite. Auf der sicheren Seite. Da kannst du aus dem Erfahrungsschatz deiner Eltern schöpfen, eventuell dort arbeiten gehen. Und ja, da ist es erstmal so safe.
Hast du nicht lange ausgehalten, ne? Jetzt steht dir da.
In dem Job habe ich es nicht ausgehalten. Es war ja auch so, als ich angefangen habe, kurz nach der Wende zu studieren, da war das voll gehypt, ja. Jobmäßig, Bauingenieure waren gesucht ohne Ende. Und als ich es fertig studiert habe, war das dann vorbei, der erste Run da.
Jetzt wäre er wieder da.
Jetzt wäre er wieder da, genau. Aber jetzt habe ich das R mit dazu studiert. Und dann habe ich mich ja auch selbstständig gemacht mit der Braugeschichte. Und das ist mir dann auch lieber.
Zurück ist nicht, sagst du.
Nee. Also es hilft mir schon noch hin und wieder bei Projekten in der Brauerei halt, wie beim
Umbau jetzt.
Beim Umbau.
Ist das hilfreich?
Ist das hilfreich, aber ich will da nicht wieder zurücknehmen.
Ja. Und von diesem Lehrgeld, was ihr bezahlt habt, tut euch da irgendwas noch im Nachhinein immer noch richtig weh?
Nee, das tut nicht weh. Also wir sehen das eher so, dass wir das eben jetzt gelernt haben und versuchen, den Fehler einfach das nächste Mal zu vermeiden. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir den Fehler gemacht haben, gedacht, wir machen es alles richtig. Und das hat sich dann halt erst im Nachhinein als falsch rausgestellt. Und oder als oder
die Person,
ich mag da jetzt nicht so sehr ins Detail, oder Personen, denen, wo man gedacht hat, denen kann man vertrauen, die im Nachhinein sich dann als, sage ich mal, weniger vertrauensvoll herausgestellt haben, aber dann ja, und solche Sachen. Und wir haben da Fehler gemacht, und ich denke, macht jeder.
Das ist normal, glaube ich.
Und
Wir waren relativ gut eigentlich.
Ja,
wir waren vielleicht ein bisschen zu vorsichtig.
Oder zu optimistisch, das kann man
Invest sich angeht. Ja. Aber eigentlich haben wir alles relativ gut gemacht.
Wir haben halt ein paar Sachen gelernt. Wir haben
so durchgeschrammt eigentlich.
Ja, jetzt auch Corona haben wir ganz gut, ist ganz gut an uns vorübergegangen. Klar, wir haben unsere Bar gedacht, jetzt irgendwie 6 Wochen später auf, aber wir haben trotzdem weiterhin Bier verkauft und hat eigentlich alles so. Wir haben ja zum Glück nicht so viel Fassgeschäft. Das Bottleshops sind weitergelaufen, Flaschenexport ging einigermaßen.
Ja, wir haben uns ja kurz nur digital gesehen bei diesen Muttertagstreffen von Julia Wesselow über Zoom, und du wirktest total positiv. Das hatte so eine...
Ach so.
Ja, also Corona, ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe ja hier auch, wir haben ja nicht so viele Unkosten, wir kriegen das alles hier irgendwie schon hin.
Ja, genau. Ich dachte, Wahnsinn, ja, also das dafür,
ist eine Power irgendwie.
Dafür, dass du
merkst.
Du, das war eigentlich...
Ja.
Ich habe auch ganz viele Leute eigentlich erlebt, die fanden Corona total entspannt und positiv.
Endlich mal Ruhe.
Also echt? So, ach na ja, dann mache ich das nicht so auf. Ja, es geht so durch. Wir haben jetzt nicht die Wahnsinnsgewinne, aber tun wir ein bisschen Lebensqualität.
Ja, wir hatten halt Glück. Also gerade die kleinen Brauereien in Berlin haben Glück, glaube ich, gehabt, dass wir halt vom Land Berlin bis zu 14.000 Euro auch Geld gekriegt haben. Also nicht als Kredit, sondern wirklich als Zuschuss. Und für uns war das ein Geldsegen.
Ja.
Wir hätten schon noch mehr Umsatz gemacht in den Monaten, weil da gerade ein paar große Exportaufträge
reinkamen. Ihr wolltet eine eigene Reise machen, habe ich gehört.
Ja, ja, wir hätten eine große
Welttournee geben
wollen. Nicht ganz, Also wir sind eigentlich worden, immer in der Welt unterwegs.
Es wären zwei Wochen wäre Uli da durch Deutschland getingelt und hätte Tastings gemacht und Festivals und whatnot.
Genau.
Und wir wären nach Neuseeland gefahren, auf Billy's Craft Beer Fest, Boos Gewalt, Billy's, vielleicht findet es noch statt. Nach England waren wir eingeladen zum Brauen mit Wildbier und da
war nach Belgien auf die Brauer-Convention.
Genau, Uli hätte eine Rede halten sollen auf der Brau, auf dem Brauer, was ich, Professional Brewers Summit oder was auch immer, ja. in Amsterdam, in Brüssel, über Berliner Weiße.
Na, nach Russland wären wir bestimmt wieder gefahren.
Moskau und St. Petersburg.
Nach Norwegen fahre ich eigentlich immer, Norwegen. So wenigstens einmal im Jahr nach Norwegen, weil wir
genau.
da
jetzt. Und das ist jetzt halt, alles hat sich alles um ein Jahr versetzt, aber es sind halt ein paar Umsätze durch die Lappen gegangen, also gerade die ganze England-Geschichte und so weiter. Das hat finanziell schon eine Auswirkung gehabt, aber es hat dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt, als es wirklich kritisch war, noch fast gar keine Fixkosten haben, weil wir nur den einen kleinen Raum hatten und die Kneipe noch nicht. Hat sich das, wir hatten das glückliche Moment, dass wir noch nicht, das war schon alles geplant, aber wir hatten noch keine Verträge unterschrieben und dadurch hatten wir so ein bisschen Glück.
Ja.
Wir hätten es zwar auch geschafft, jetzt mit zum Beispiel der Miete für den Platz her, aber das
ja, aber wir hätten ja dann auch noch Angestellte gehabt. Ja,
genau.
Und wir stehen ja, jetzt und Angestellten ist halt echt übel, wenn du die nicht bezahlen kannst, ja, okay. weil sowas passiert, das ist echt übel, finde ich.
Genau, wir wollen jetzt hier halt eine Barmanagerin noch einstellen für den Laden, weil wir haben keine Ahnung von sowas. Mhm. Und das muss dann halt jemand machen, der da ein bisschen Plan
hat. Zeit und Know-how.
Zeit und Know-how haben wir nicht.
Ja.
Beides nicht. Wir haben ein bisschen Geld, aber kein Zeit und Know-how.
Wir brauchen das aber dringend.
Wir haben jetzt das Glück, dass wir zwei nette Investoren gefunden haben, die noch ein bisschen Geld dazugeben, damit wir da auch zur Bank gehen können und Geld, weil man kriegt ja bei der Bank nur Geld, wenn man schon Geld hat, damit wir uns die Füllmaschine kaufen können.
Das ist immer das Problem, ne?
Ja.
Aber das tuppert jetzt so langsam an wieder. Also jetzt, und mit dem ganzen Festivals und Weltreisen-Gedings, das hat sich einfach um ein Jahr verschoben jetzt. Im Prinzip haben jetzt alle gesagt, naja, dann kommt er halt nächstes Jahr. Das heißt, nächstes Jahr fliegt eine Uli nach Neuseeland auf ein Braufest.
Hast du nächstes Jahr einen vollen Terminkalender? Wie viel geht denn dann bei euch eigentlich, bevor wir uns diesem Ort, wo wir gerade sitzen, zuwenden, nur noch einmal generell, wie viel von dem, was ihr produziert, geht denn in den Export ins Ausland?
Ich würde sagen, das ist ja meine Baustelle, die Zahlen. Wir verkaufen, würde ich sagen, 40% in Berlin, 20% in Deutschland, 10-15% in Deutschland, vielleicht 20. Und also gut die Hälfte geht ins Ausland.
Ja.
Also wir verkaufen, und das ist aber auch so, das war uns von Anfang an klar, dass wir mit Sauerbier in Deutschland keinen Blumentopf gewinnen, weil die Leute das einfach noch nicht kennen. Auch in Berlin haben wir regelmäßig Leute, die sich beschweren, dass unsere Berliner Weiße ja gar nicht süß ist.
Das sieht man dann auf Antepp manchmal, ne?
Ja.
Ja.
Da ist noch viel Arbeit, Unterrichtsarbeit zu leisten, dass die Leute das halt wieder lernen. Dafür ist dann eben so ein Platz, wie wir den jetzt hier planen, ganz gut, weil man hier den Leuten das halt mal so präsentieren kann, wie sie es gehört, und im Zweifelsfall auch mal einen Vortrag halten kann oder was. Aber dass wir von Anfang an, dass Export für uns von Anfang an wichtig war, wird, das war uns von vornherein klar. Weil Sauerbier ist in, keine Ahnung, in Belgien, in Norden, in Spanien, in den Niederlanden, in Großbritannien.
Überall
außer in Deutschland halt deutlich größer. Also wie das ganze Craftbeer-Thema überall sonst. Da kannst du aber auch Sudden Death oder Frau Gruber fragen oder Fürst Biercheck. Die verkaufen im Prinzip fast alle mehr Bier im Ausland als in Deutschland. Weil hier der Craftbeer-Markt schon sehr klein ist. Und dann ist ja Sauerbier nochmal die Nische von der Nische. Und das war für uns von Anfang an klar, dass wir da relativ flott ins Ausland müssen. Und auch da hatten wir Glück, da waren halt dann Leute, die irgendwelche Festivals veranstalten, zufällig in Berlin, in irgendeiner Bar, wo es unser Bier gibt, haben es probiert und haben dann recherchiert und haben uns angeschrieben. Wir haben uns da auch nie aktiv irgendwo beworben. Bitte lasst uns... Wo haben wir uns aktiv
beworben? Billy.
Bei Billy haben wir ein bisschen rumgeschleimt. Ja, das stimmt. Hat aber auch drei Jahre gedauert. Aber das war mehr so... Das war so mehr mein Projekt, weil ich da unbedingt hin wollte, weil das Festival so cool ist. Aber die anderen Dinge haben uns alle halt im Prinzip aus freien Stücken eingeladen. Und wenn wir ein schlechtes Produkt machen würden, würden die uns da auch nicht einladen.
Ja. Wir sind voll berühmt. Ich denke halt, in Deutschland kommt das Sprichwort, irgendwas anbieten wie Sauerbier, schon nicht von ungefähr so. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, immer noch viel im Kopf. Irgendwie was
sauer, wird besser.
Was sauer ist, ist falsch. So, ne? So,
aber das ist,
ja.
Wir haben das Glück, wir sitzen hier in Berlin. Und Berlin hat nun mal den dicksten Craftbeer-Markt in Deutschland. Dann kommt lange nichts. Ich glaube, dann kommt
sind ja auch viele Experten.
Genau, das ist, das wollte ich grad, da wollte ich gerade drauf kommen. Ich würde sagen, der Markt in Berlin ist 80% Expats und dann 10% Deutsche und dann 10% die Expats, die die ganzen Läden betreiben. Mhm. Also, weil die meisten unserer Kunden sind keine Deutschen, also ich mache hier jetzt Anführungszeichen, also sind halt Expats, Leute mit Migrationshintergrund oder wie auch immer man sagen möchte, weil die ganze Szene hier ist fest in die zwei Bars sind Israelis, Amerikaner, Kanadier, noch mehr Amerikaner, noch mehr Kanadier, Italiener, Russen.
Stimmt, Russen stimmt. Sind
auch also mir fallen jetzt bis auf die Biererei.
Wieso?
Gian ist,
na gut, aus, okay,
Berlin, ist aus Berlin. Gian ist Berliner.
Gian ist ja Berliner, ja, das stimmt.
Und dann wird es schon...
auch nicht Ur-Berliner. Er wurde nicht verschifft in Kriegszeiten. Nee. Also seine Eltern oder nee. Großeltern.
Was?
Das sind richtige Berliner. Ich habe mal gehört, wenn du richtig dich als Berliner bezeichnen willst, müssen deine Eltern im Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern mit dem Zug weggeschickt worden sein.
Ach so.
Dann darfst du sagen,
Kinderlandverschickung.
Ja. Genau, dann darfst du sagen, du bist Berliner,
okay.
Ansonsten bist du kein Berliner.
Hartes Regiment hier in Berlin.
Ja, ja. Mama, das halte ich aber für sehr...
Macht ihr euch das aber nicht einfach.
Das halte ich aber für auch
deshalb, total. Also alles Ausländer hier in Berlin.
Das halte ich, ja, so kann man es auch formulieren. Aber wie gesagt, das sind ohne die Expats hier gäbe es den Markt in dem Maße überhaupt. Auch sei es von Leuten, die ganze Biere machen, die Läden betreiben oder die Kunden, gäbe es das nicht. Das ist, glaube ich, in Hamburg anders. Das ist auch in Düsseldorf oder so oder in Köln oder in der Gegend anders. Aber in Berlin ist es halt und deswegen ist es halt so. Und das ist mit Abstand halt auch der größte Markt. Was für uns ein Vorteil ist, wenn wir Export machen wollen, weil immer kennt irgendjemand jemanden in, keine Ahnung, in Belgien und dann redet doch mal mit dem und geh mal dahin und machen wir das. Und dann ist das natürlich hilfreich. Und es ist, ja, wir haben halt den größten deutschen Markt vor der Haustür, was auch hilfreich ist.
Ja, jetzt gibt es das nächste Level. Jetzt gibt es hier vor allen Dingen auch einen Salon, der wahrscheinlich historisch angelehnt ist an die Weißbier-Salons, die es ja durchaus richtig gegeben
genau,
hat
im 19. Jahrhundert. Genau.
Ne?
So was hatten wir uns das gedacht.
Salon für genau. Berliner Bierkultur,
genau. Noch ist das relativ, ich sag mal, im Umbau. Ich
ja,
sehr sympathisch. Da hinten sehe ich sehr viele Bullshit-Kartons. Das ist ja auch dabei.
Ja, natürlich.
Um mal ein bisschen Name-Dropping zu machen.
Ja, es war vorher hier im Café.
Es hängen, glaube ich, auch noch alte Geschichten an den Wänden, weil es wird bei dir wahrscheinlich keine hausgemachten Limonaden und Zimtschnecken geben.
Hausgemachte also Limonaden hausgemachte will ich nicht ausschließen. Wollen wir nicht ausschließen.
Ja. Zimtschnecken eher wahrscheinlich nicht.
Nee,
und auch Kaffee gibt es wahrscheinlich nicht ohne Bier.
Und also die Sandwich, Kaffee, das heißt die verkaterte?
Nee, das wird, kommt alles weg. Also wir,
da kommen wir leider.
Obwohl es passt. Wahrscheinlich also momentan, das wird am Anfang schon hauptsächlich Getränke geben. Natürlich auch alkoholfreie Getränke. Kaffee ist noch in der Diskussion. Und dann, weil es eben auch Salon für Berliner Bierkultur heißt, konzentrieren wir uns auf Berliner Bier, was jetzt nicht ausschließlich Berliner Weiße sein wird, sondern auch von allen anderen kleinen Berliner Brauereien und vor allem von den kleinen Berliner Brauereien, die wir...
Was ist denn klein?
Bräugier zum Beispiel oder Einbar oder...
Unsere Nachbarn sind der Motel.
Oder Motel oder sowas. Genau. Also von den...
Und Heidenpeters.
Heidenpeters. Also von den...
Frühstein.
Ja. Also von den kleinen... halt, und, sicherlich aber auch mal was von Berlo oder so, keine Ahnung. Das, aber halt möglichst auf Berliner Bier konzentrieren. Dann wird es, weil ich aus Franken bin, tatsächlich auch ein paar Buddeln Frankenbier geben natürlich.
Da kannst du dich nicht zurückhalten, oder?
Nee, das ist halt Heritage.
Ich finde das auch gut.
Uli mag es ja auch. Und wie gesagt, unser guter Freund Ludger betreibt den Laden für Frankenbier. Da macht das Sinn. Das ist hier die Straße runter quasi. Und so, dann nur 4 Fassbiere, keine irgendwie so Tab-Wahnsinn, weil Berliner Weiße ist Flaschenbier und so soll es auch präsentiert werden. Und dann 2 Hähne mit Schneeäule, 2 Hähne mit was anderem und dann 2 Kühlschränke Schneeäule und dann noch ein paar andere Biere und
es ist ja auch nicht so riesig hier.
Es hat ja, ja. Hier, wir haben hier 40 Plätze drinnen und 20 draußen. Also das ist jetzt
ohne Corona.
Ohne Corona. Es ist jetzt nicht riesig. Aber wir reden hier über Bier. Wollt ihr noch eins?
Ach ja.
Ich würde eins nehmen. Also die
wir haben schon gehört, man kann ja viel davon trinken, ohne gleich zu sterben.
Die Hot Irmi war sehr lecker, auf jeden Fall schon mal. Die kannte ich auch noch nicht.
Siehst du?
War auch nicht zu scharf, ne?
Es ist schon ganz schön scharf, aber es ist okay. Ich mag es ja gerne scharf, insofern passt das.
Ja, keine Ahnung. Mal gucken, das Nino ist da eigentlich auch nicht schlecht.
Guck mal, du hast auch so einen kleinen August. Hast du August schon mal probiert?
Nee, ich glaube August auch nicht.
Da haben wir noch kleine Flaschen.
Sandy hatten wir letzte Woche, eine große, die fanden wir ganz gut.
Ja, super.
Die schmeckte komischerweise gar nicht nach Sanddorn, sondern eher nach Mandarine.
Und so der Sanddorn ist...
Schön!
Den Geschmack aus dem Sanddorn rauszukriegen war auch ganz schön schwierig, weil der, ist halt, der Geschmack vom Sanddorn ist ja in erster Linie sauer.
Ja.
Aber das Holzige, ja, was hier...
Es ist dann auch aufgefallen, dass man sowas halt auch wie selten isst, Sanddorn. Da muss ja. man erstmal sich den Geschmack...
Der Geschmack...
Kann man pur gar nicht trinken. Ist, also man kann schon mal ein, zwei Beeren so essen, aber ehrlich gesagt... Will man nicht mehr. Also so
also ein schwieriger Geselle, ne?
Der allerdings.
Und pflücken auch, und, weil der hat ja Dornen. Und dann
genau.
ist dieses holzige Aroma kommt daher, dass Uli dann halt einfach die Äste mit vergoren hat.
Ja.
Ach, pragmatisch.
Ja, es ist aber auch genau das Interessante an den Sanddorn, dass die der so herb ist. Ja, also das Saure ist ja eigentlich eher langweilig. In gewisser Weise, weil sauer, wenn du nur sauer hast, dann schmeckst du nichts anderes. Ja, aber an sich ist das ja auch herb. So, und ich wollte eigentlich ganz gerne auch die Betonung auf diese Herbe legen, weil, wie gesagt, sauer ist ja das Bier sowieso. Interessanterweise war in dem Jahr, war das letzte Jahr, wo wir Sandy vorgestellt haben, oder das Jahr davor? Ich bin schon ganz durcheinander. Aber egal. Da waren wir mit Sandy auf dem Schiff zur Berlin-Bierweg-Eröffnung. Mhm. Und interessanterweise gab es in dem Jahr drei verschiedene Sanddornbiere, die alle anders geschmeckt haben. Also eins war extrem sauer, im Prinzip wie Sanddorn-Juice. Mhm. Ja? So, eins war so in der Mitte. Aber auch anders als meins. Meins war eher mehr dann so herb und weniger sauer. Das war interessant, fand ich. Also, da haben mich dann tatsächlich auch schon Leute gefragt, ja, sag mal, habt ihr euch da jetzt abgesprochen? Sollte das so sein? Oder,
wieso? Das ist Sanddorn-Festival.
Ja, schon so ein bisschen.
Möchtest du uns noch was? Du schenkst es in diese wunderschönen Schneeäule-Käse ein.
Ja, die sind großen gut, ne?
Pokale, die sind wunderschön.
Ja, die kann man leider nicht im Webshop verkaufen. Übrigens, Webshop, Achtung, www.schneeäule.berlin. So viel Zeit muss sein. Können wir leider nicht so gut im Webshop verkaufen, weil die halt
einmal falsch
angeschlossen. Ich sag mal so, die Post schafft es auch schon, unsere doch sehr stabilen Flaschen zu zerdeppern. Und bei den eher dünnwandigen Pokalen ist die Gefahr noch höher, dass wir das 15 Mal rausschicken müssen,
dass
es unversehrt bei jemandem ankommt. Und deswegen wird es die zum Kaufen geben, zum Beispiel hier in unserem Laden kann man die dann auch käuflich erwerben. Hm. Und natürlich auch Weiße daraus trinken.
Ja, die Weiße trinkt man auch aus diesem Pokal. Ne?
Genau.
Ich habe lange gesucht nach Gläsern. Als ich das angefangen hatte zu brauen, da gab es nur so wie Kölschstangen. Kurz, sehr schmal, unmöglich, das irgendwie in der Spülmaschine zu reinigen. Das war da gerade modern und es gab überhaupt gar keine Gläser, die irgendwie an Berliner Weiße Gläser rankamen. Ich habe dann da die großen alten Firmen angefragt, also die Glasfirmen. Und die haben gesagt, ja, haben wir früher gemacht. Aber wir haben natürlich alle Matrizen komplett weggeschmissen, weil seit 20 Jahren ist das nicht mehr nachgefragt. Das müsste man jetzt aufwendig wieder machen. Und naja, also...
Wie viel nehmen Sie denn ab?
10.000 Mindestbestellungen muss schon sein, sonst lohnt es sich nicht.
Wollen Sie denn eine?
Eigentlich 200 Gläser. Würden mir reichen. So, nee. Also, das ist ja noch nicht mal eine Palette. Eine Palette müssen Sie schon nehmen. Und aber mit so Matrizen, also 10.000 mindestens, ja, ging gar nicht. Wo sollten die hinstellen, ja? Also,
Und was soll man die bezahlen? Ein
Loriot irgendwie. Erstmal, ja. Womit soll ich die bezahlen? Und ich will ja Bier machen und kein Glas, keine Gläser verkaufen.
Ja.
Jasmin, du hast die?
Und dann?
Ich habe August. Oh, August ist auch ein bisschen süß. Mal was anderes.
Nicht süß. Das ist nicht süß.
Aber so im Vergleich ist es schon...
Also es ist malzig.
Oder malzig. Schon, ne? Malzig ist das richtige Wort. Aber
genau, weil süß ist es nur eigentlich nicht.
Nee, aber von der Erwartungshaltung her ist man erstmal, wenn man halt vorher...
Du hattest halt Hot Irmi vorher.
Ja, ja, also genau. Hot Irmi ist ja nur extrem sauer.
Ja, ja, genau. Also deswegen ist es tatsächlich jetzt, denkt man so, ui, es ist ja mal jetzt was anderes. Nee, stimmt, süß ist es
ja, so recht. Nee, und es ist auch dunkler. Mhm. Ne? Das ist halt, ja, so... Auch ein bisschen bitter, eigentlich, ja. Ne, so. Und es heißt Schneeäule Bock, weil...
Obwohl die Puristen natürlich sagen,
sind Entwickelgebirg, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
Was ist weil das für die Kinder, ne?
Es hat 14 Plato, Stammwürze. Ich finde dann, es ist schon... bockig und es schmeckt halt auch so. Es hat so ein bisschen.
Ja, das ja, ist auf jeden Fall lecker.
Also, und es ist einfach auch das stärkste Bier von Schneeäule. Also vom Alkoholgehalt her.
Wie viel hat es?
6,5.
6,5. Okay.
Okay. Jasmin hat auch nur so 3,5.
Ja, Jasmin ist ein gefälliges, schönes Tierchen.
Gell? Finde ich auch. Ich finde das mit dem Jasmin sehr elegant.
Aber die drängt sich nicht auf, ne?
Nee, gar nicht. Soll auch nicht.
So, dass ich die sofort
dann ist es Seife. Seife.
Ja, genau. So, das kennt man ja so aus dem Tee. Dass der Tee so sehr, sehr bitter ist durch den grünen oder Grüntee.
Und im Mund alles zusammenzieht auch.
Genau. Erstmal, ne? Und dann kommt diese schöne florale Jasminnote oben drüber. Und dann schmeckt der sehr markant. Mhm. Ist dieser Jasmin sehr markant.
Ja.
Aber ich möchte natürlich immer mein Bier eigentlich auch bewusst auf diese Berliner Weiße Charakteristik also stoßen, ja, und das nicht übertünchen. Also jetzt gerade diese speziellen Aromen von Brettanomyces im Zusammenspiel mit Saccharomyces und Lactobacillus. Möchte ich nicht gerne so übertönen durch irgendwas. Hm. Weder durch Hopfen noch durch Jasmin oder Früchte oder so, weil das finde ich ein bisschen schade.
Außer bei Irmgard. Irmgard ist genau das Gegenteil eigentlich.
Ah ja, okay, außer Irmgard. Aber Irmgard ist auch von meiner Philosophie her auch komplett was anderes.
Das war eigentlich nur...
Eigentlich war es nur so ein Kontraprojekt. Ich wollte was mit Ingwer machen, weil ich hatte ein Bier getrunken, da stand Ingwer drauf, hat aber nicht Ingwer geschmeckt. Und ich hatte, ich sag's nicht.
Okay. Aber du hast den Braumeister noch in der Nacht.
Ich hatte den Braumeister
ganz
dann
erzürnt angerufen und gesagt, was schreibst du denn da Ingwer drauf? Da ist doch gar kein Ingwer.
Und dann dachte ich so, jetzt zeige ich es den aber mal. Und dann habe ich
gedacht, ich muss unbedingt diese Nummer da irgendwie.
Ach, nee, wir kennt Uli schon.
Der fand es lustig, glaube ich. Und daraufhin habe ich dann aber gesagt, okay, ich will jetzt ein Bier mit Ingwer, ja, weil ich trinke selber gerne Ingwer. Und Ingwer kommt aber gar nicht aus Deutschland. Auch Zitronen, Granatapfel und Orangenschalen kommen nicht aus Deutschland.
Ja, genau, wir versuchen bei unseren Zutaten möglichst, also jetzt
möglichst
Zweck, kommt immerhin aus dem Großmarkt in Deutschland.
Ja, das wird
der Ingwer, ja. Mhm. Genau, und Habanero auch.
Mhm. Und wir essen gerne scharf, deswegen kam die Idee da auch noch ein bisschen Chili dran zu machen.
Ja, und Hot Irmi passt halt irgendwie mit der Schärfe ganz cool zusammen, weil Ingwer-Tee ist ja auch scharf.
Stimmt.
Wenn man einen guten Ingwer-Tee hat. Insofern ist das im Prinzip wie ein guter Ingwer-Tee mit viel Zitrone. Ja, wenn man weiß, dass das Habanero ist, dann riecht man und schmeckt man den aber auch.
Ja.
Und das fand ich halt auch ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Dass es nicht dich eigentlich nicht komplett umhaut, jetzt von der Schärfe her. So ein bisschen diese Ingwer-Schärfe imitiert. Aber wenn man es weiß, merkt man schon auch, dass es Habanero ist.
Ja. Genau, der hat ja auch so eine halt gewisse Fruchtigkeit. Ist
wirklich genau, klar. Genau.
Ja.
Manche Peppers sind halt nur scharf.
Mhm.
Und die haben halt noch ein bisschen
Geschmack. Das war auf jeden Fall eins. Ich habe, mal von Paxbräu auch so ein Chili-Bier getrunken. Das war lange nicht so scharf. Also so...
Ja,
wir haben... Da kommen wir auch aus Franken. Da sind die Leute noch auch vorsichtig, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Aber wir haben... wir essen schon gern scharf. Und haben gedacht, dann müsste es schon so scharf sein, dass wir das auch mögen.
Oh, dass ihr es auch noch merkt.
Ja, genau. So kann man das auch sagen. Ja, aber das ist tatsächlich so.
Ja, tatsächlich.
Es muss schon alles, was wir produzieren und verkaufen, muss schon auch uns schmecken. Und wenn wir sagen, wir machen ein Chili-Bier, dann ist da halt auch verdammt nochmal Chili drin, dass man den schmeckt. Sonst ist es ja Quatsch.
Also ja, das stimmt.
Wie viel Chili ist denn da so drin im Sud?
1 Gramm pro
Hektar. Nee, nicht pro Hektar, pro 10 Liter, oder? Pro Liter?
Warte mal. Nee, pro Liter. 1 Gramm pro Liter ist da drin. Ja,
1 Gramm Habanero. Ungefähr. Frische Habanero inklusive Kernen.
Pro Aber Liter. Natürlich muss man
wenn
immer...
Wenn ihr ein Bier brauen möchtet, das durchschlägt.
Naja.
Es verliert aber, nicht, muss man dazu sagen, über die Zeit mit Schärfe. Also,
so ein bisschen, gell?
Ganz ja. Frische Hot Hermi ist deutlich schärfer als eine, die 6 Monate alt ist. Oder so. Also das verliert tatsächlich... Der Geschmack wächst mehr zusammen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass es schlechter wird oder so, aber wie der Chili in die Fresse Punch, der ist dann etwas abgemildert.
Ist schon spannend, ne? Überraschen dich deine Biere auch oder
immer.
Ja.
Immer.
Jedes Batch.
Immer. was ich besonders spannend fand, war, ich mache ja nicht so viel Fruchtbier. Und aber die Fruchtbiere, die oder Bastards, wie ich sie auch gerne nenne.
Nennen wir die Hybriden.
Nennen wir sie Hybride, ja genau, das klingt nicht so abwertend. Die überrascht mich eigentlich am meisten mit. Okay. So, also daran merkt man aber auch, wie sich das so entwickelt. Also zum Beispiel Holunderbeeren, ja. Mhm. Das war erst halt im Prinzip ja auch so, okay, mit Beeren, ja. Und dann wurde das immer herber und saurer und dann da habe ich so mit einem halben Jahr gedacht, boah, ey, nee, du, das ist mir jetzt viel zu sauer. Und dann habe ich das aber nach einem Jahr wieder probiert und da hat es geschmeckt wie mit Sirup.
Ach guck, aber wenn man das kaufen will, kann man das nur im Nobelhart und Schmutzig kaufen, weil die haben uns alle Flaschen abgekauft. Wir haben keins.
Stimmt, wir haben keins mehr. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das nochmal mache, weil es ist ja eine Menge Arbeit.
Mit Holunderblüten.
Und das lohnt sich am Ende
nicht. Machen wir einmal im Jahr.
Sage mal, wenn du jetzt irgendwie mit den ganzen Hefen da arbeitest, bist du da so labormäßig unterwegs, dass du genau guckst, welche Menge und wie viele Kulturen sind da drin? Oder ist das so ein bisschen... Das kann man gerade nicht sehen. Der Andreas macht eine Handbewegung, die eher an den Koch in der Muppet-Show erinnert.
Ja, es ist aber tatsächlich auch so. Und es ist ja auch... ja, immer unterschiedlich. Mhm.
Die Hefen leben ja auch und die...
Die Hefen leben und die Kulturen sind immer unterschiedlich alt und das draußen drumherum, also Temperaturen und so weiter,
genau, wir haben ja
sind
keine
immer
Heizung,
unterschiedlich.
Keine Kühlung. Das ist ja immer jahreszeitenabhängig.
Ja.
Okay. Und dann ist der Trick, ist es halt, damit es trotzdem halbwegs ähnlich schmeckt, ist halt dann am Schluss das irgendwie so zu blenden, dass es passt.
Okay.
Auch das, ja, genau.
Ja. Das ist
genau
einer der Tricks. Wir verraten natürlich
auch. Boah, gibt es ganz viele. Also man muss mal schon auch dran arbeiten an dem Bier.
Ja.
Na, das ist jetzt nicht so, dass man...
In die Flasche gefüllt und dann wird er schon, ne?
Ja, also es gibt auch nicht so dieses 100%ige Rezept, so wo ich sage, ja, also ich nehme genau so viel. Geht nicht. Kann ich gar nicht machen, leider. Ich habe leider keine Laborausstattung auch. Ich würde das gerne so machen.
Noch nicht.
Aber ich habe weder Laborausstattung noch Brauhaus. Also
noch
daran, daran arbeite ich aber jetzt irgendwie. Muss ich irgendwie, na gut, Brauhaus vielleicht nicht. Nee, aber das wäre auch hilfreich, ehrlich gesagt.
Sag mal, und wenn du strippst ja auch Hefen aus alten Flaschen.
Nee.
Machst du nicht?
Das ist ein völlig falscher Terminus.
Oh ja.
Ah, okay.
Stell das mal. Ja, das verwenden die Hobbybrauer alle falsch. Uli, stell
immer.
Das doch mal ein.
Ich habe das, schon mehrmals angequasselt und dann gesagt, was erzählt ihr da?
Strippen, es hat keiner zugehört. Jetzt ist der
Strippen,
Moment.
Strippen ist der Begriff dafür, volatile, also riechbare Komponenten aus dem Bier mit CO2 zu treiben.
Okay.
Das hat überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Mikroorganismen zu tun.
Und wie heißt es bei
den Hefen? Warum auch immer die da Strippen sagen dazu?
Weil Strippen hört sich halt so cool
an. Strippen hört sich gut an, ja.
Rausziehen, man denkt, man zieht das raus, so irgendwie.
Ja schon, ja? Aber CO2, volatil, bla, nicht mit.
Und der richtige Terminus ist dann?
Isolieren, ziehen, Sowas, ja. Okay. Also normal wäre halt, also im Labor isoliert man die natürlich.
Es klingt irgendwie ein bisschen cooler als isolieren.
Ja.
Aber gut, bleiben wir beim
Korrekt. Aber beim Thema, die Frage
ja, ist, du isolierst. Wenn man lauter Nackte hat, die da strippen, ist das natürlich toll. Wenn man da isoliert Nackte eine hat, ist nur einer.
Aber
so isoliert, aber
die Frage
ist auch sehr schön.
In Zeiten von Corona ist natürlich Isolieren total angesagt. Also
man schüttet dann ja vorher das Bier ab, was da über der Hefe steht sozusagen. Probierst du das dann?
Wie?
Also, ne, also ich habe ja hier den Satz in einer alten Flasche drin, sagen wir, die Flasche ist 30 Jahre alt. Und ich,
natürlich, ach du meinst, das geht sie weg?
Nein.
Bist du verrückt?
Nein, weißt du, was ich meine? Weil du hast hier so schöne, ja, viele alte Flaschen rumstehen. Ja. Und wenn du davon dann die Hefe isolieren wollen würdest, um jetzt richtig zu sprechen irgendwie, dann würdest du ja das Bier, was oben drüber ist, abschütten, um an die Hefe zu kommen.
Na klar.
Abtrinken.
Oder abtrinken. Du trinkst es dann auch.
Natürlich.
Ja, wie schmeckt das, so eine 30, 40, 50 Jahre alte Berliner Weiße?
Kommt auf den Deckel an.
Kommt drauf an.
Okay.
Also unterschiedlich. Ich habe... Es ist ja immer wichtig, wie ist es gelagert? Mhm. Also das ist eigentlich das A und O. Ja? Deshalb zum Beispiel gebe ich auch nur ein Jahr Mindesthaltbarkeit, weil ich weiß nicht, wie die Flaschen gelagert sind. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn ich die nach, sagen wir mal, 5, 6 Wochen verkaufe, wie sich die entwickeln innerhalb dieses Jahres. Ja. Es kann ja auch sein, dass die am Ende des Jahres dermaßen karbonisiert sind, dass die also gar nicht mehr verkehrsfähig sind. Deshalb bin ich vorsichtig, ein Jahr, zack. So. Und außerdem weiß ich nicht, wie die gelagert sind. Ist natürlich unterschiedlich, wenn das einer die ganze Zeit im Keller legt, ist es natürlich was anderes, als wenn er das neben seine Heizung stellt.
Ja.
So.
Oder schön ins Küchenfenster in die Sonne,
süßer. Und so ist das natürlich auch mit den Berliner Weißen.
Ja.
Wenn man einen hat, also ich habe zum Beispiel mal einen, der Wachtmeister Schulz, der hat mich angerufen, hat gesagt, hier, ich habe Berliner Weiße in meinem Keller, ich muss leider umziehen, willst du die nicht haben?
Ja.
Dann bin ich zu dem hingefahren, hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt, die übrigens auch sehr interessant war, weil das ein richtig Berliner Original war. Okay. Der hatte nämlich eine Polizeiuniform mit Pickelhaube.
Tatsächlich.
Ja, der tatsächlich. Ja, die Polizei Berlin und hatte da so Fotosessions
immer. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und der hatte seine Berliner Weiße auch ordentlich gelagert. Aha. Der hat mir auch die Geschichte drüber erzählt. Der hat so eine Kumpeltruppe, mit denen hat er sich immer zum Bier getroffen. Mhm. Und die haben nach der Wende sich gleich ein paar Kisten Ostweiß gekauft, also Wilna, und hat die bei sich in den Keller gestellt. Und immer wenn die kamen, hat er welche geholt und dann haben sie die getrunken. Mhm. Die waren also perfekt im Keller gelagert die ganze Zeit. Und die Deckel waren nicht verrostet, nichts.
Deswegen habe ich hier mal zwei Flaschen geholt. Die ist hier VEB übrigens, die ist aus dem Osten, die ist aus dem Westen, das ist jetzt aber unabhängig, es geht um Deckel. Die hat hier die noch
sind beide aus dem Osten.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist es, ja?
Stimmt.
Ja, oh, okay.
Da ist das Konsumzeichen drauf, deshalb erkenne ich das sofort.
Da hast du natürlich einen Vorteil.
Ich bin ja.
Und da ist der, hier bei der geht, ist der Deckel noch einigermaßen okay. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der inhaltlich auch noch recht karbonisiert ist und geschmacklich gut ist.
Genau.
Und bei der hier ist der Deckel schon etwas mitgenommen, da ist der schon angerostet und da kann sein, dass das CO2 dann halt rausgeht. Und
dann
schmeckt es halt zwar eigentlich noch ganz gut, aber halt es ist nicht mehr so champagner-sprudelig.
Okay.
Sauer ist es ja eh.
Es ist nicht mehr karbonisiert, es ist ein bisschen oxidiert.
Ja.
Ich habe eine, die war, glaube ich, auch vom Grundbier nicht ganz so geil. Mhm. Das schmeckt man halt dann auch noch. Mhm. Ja. und so ist es halt auch immer wieder interessant, weil es ist nie gleich.
Ja.
Ja? Und, aber was ich sagen kann, ist, dass das nach anderthalb Jahren anfängt, wieder süßlicher zu schmecken.
Ja.
Ich denke, deshalb haben dann auch irgendwie die Berliner angefangen, da Sirup reinzukippen,
den Geschmack der gereiften Weiße zu simulieren.
Weil so ein bisschen.
Ein, zwei Jahren,
richtig.
Also wir haben 3 Jahre, 4 Jahre alte von unseren Weißen getrunken und die Säure ist massiv zurückgegangen und es hat tatsächlich teilweise geschmeckt, als ob man einen Schuss Sirup reingemacht hat.
Ja, so und vor allen Dingen auch bei den Fruchtbeeren ist mir das aufgefallen.
Und da denke ich, ist einfach, das war einfach eine Methode, um aus einer billigen, einfachen, sauren, frischen Weiße, die man vielleicht noch mit dem Eimer selber abgeholt hat, dann den Geschmack von dieser süßlichen Vintage oder gereiften oder weiße vom Brett zu simulieren, wenn man das viel Geld hatte.
Und außerdem ist ähnlich wie diese ganzen anderen Entwicklungen, die wir vorhin schon erwähnt haben, der Zucker, immer billiger geworden, auch genau in dieser Zeit, so letzten Jahrhunderts irgendwie. Wann hatten sie angefangen mit Zuckerproduktion? 1830 oder sowas, so ging die
industrielle... Und nach dem Zweiten Weltkrieg musste eh alles pappsüß und fertig sein.
Genau, und dann wurde das sehr viel und billiger natürlich auch.
Und dann hat man auch das verstärkt gemacht mit dem Sirup und so. Ende der 70er, Mitte der 80er hat dann in einer waghalsigen Marketingaktion Kindle auch versucht, berliederweise so als Cocktail zu platzieren, woher dann die unselige Tradition mit dem
Strohhalm
kommt. Du hast ein hochkarbonisiertes Getränk und dann trinkst du es aus dem Strohhalm, da kommt nur noch matte Brühe an. Leute, trinkt Weiße nicht mit Strohhalm, das ist bescheuert.
Und Schirmchen, naja, ist halt hübsch.
Schirmchen sieht schön aus, das kann man machen. Man kann sich auch eine Scheibe Salami an ein Glas ranstecken, wenn man mag.
Gurke ist gut, Gurke. Aber
lass den Strohhalm weg.
Strohhalm ist böse.
Salami ist auch Quatsch.
Das weite Glas kommt halt vor allem, und mit dem weiten Glas, weil wir das vorhin kurz vergessen hatten, kommt einfach auch daher, dass natürlich, wenn die reift, die Brettaromen, die sind ja geruchsmäßig teilweise jetzt nicht so der Killer. Mhm. Und wenn du ein weites Glas hast, verflüchtigen die sich schnell.
Also die sind der Killer, aber nicht so angenehm. Also sind nicht so der
Killer. Ich weiß nicht, wie man das interpretiert, ne?
Ja, genau, wie man es so sieht.
Also die sind halt nicht so super lecker. Und wenn du so ein schmales Glas hast, werden die halt genau in die Nase gedrückt. Und wenn du ein weites Glas hast, dann verflüchtigen die sich eher. Und deswegen trinkt man Berliner Weiße am besten aus einem schönen, weiten Glas.
Außerdem, wenn man eine gute Weiße hat, also sagen wir mal so, ich habe den CO2-Gehalt ein bisschen runtergefahren, weil einfach viele Leute nicht gut klarkommen mit den hochkarbonisierten, sehr schaumigen Bieren. Mhm. Und viele reißen auf, trinken aus der Flasche, haben natürlich nicht so ein Glas da und so. Und die haben sich im ersten Jahr gerade so ein bisschen beschwert darüber, dass es sehr sprudelig ist. Mhm. Und ich habe jetzt aber für die Bar auf jeden Fall eine Charge Marlene gemacht, die, sagen wir mal, so karbonisiert ist, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist das Glas auch voll. Ja, also komplett voll mit Schaum.
Genau, das ist ein 0,3er Glas mit 0,3 geeichtes Glas mit 0,75 Volumen.
Genau.
Und dann hast du 0,3 Flüssigkeit und der Rest ist Schaum.
Derbe Instagrammable.
Ja, aber hell, aber heftig, wie wir jungen Leute sagen.
Wir jungen Leute. Erzählt noch mal was zum Timing. So, wir
sind wir Timing.
Eine Sache, die wir gelernt haben, ist, nenne keine Zeitpunkte mehr. Das ist eh Quatsch. Wir hoffen, dass Ende Juli sind wir sind nach wie vor optimistisch, dass es Ende Juli irgendwie klappt, aber man weiß es nicht. Vielleicht gibt es eine zweite Welle, vielleicht... was weiß ich, Meteoriteneinschlag, keine Ahnung. wir hoffen Ende Juli, Anfang August geht's offiziell auf. Kommt darauf an, die Ämter sind auch ein bisschen gemütlich, gerade noch, wie das mit der Genehmigung, mit der Alkohollizenz läuft. Ja. Da liegt es auch schon ewig rum und dadurch Covid haben die natürlich auch nichts gemacht. Die waren alle zu Hause und im Homeoffice konnten sie die Anträge nicht bearbeiten. Was sie dann überhaupt gemacht haben im Homeoffice, weiß ich nicht, wahrscheinlich nichts. Ich hoffe Ende Juli.
Was man machen könnte, wäre vielleicht auch noch so schon mal anfangen mit so Lehrgängenkram. Muss man mal uns überlegen, wie das
oder mit Vortrag oder
Hygienekonzept ist. Oder
genau,
so.
Vortrag, muss man das nicht erleben geschmacklich? Also ein Vortrag?
Ja, das wäre dann geführte Verkostung. Für einen Vortrag müssen die Leute herkommen.
Vortrag klingt immer so, weißt du, so Frontalunterricht und dann gibt es
wird was über die Geschichte der Berliner Weiße erzählt, während man dabei Berliner Weiße trinkt.
Das ist clever.
Genau.
Also wenn man mitkriegen möchte, wie das hier von geht, wann der Salon der Berliner.
Also man erfährt es im Interwebs natürlich
auf eurer Homepage oder Facebook eher.
Momentan ist aktueller. Mhm. Die Homepage sollte aber auch bis dahin wieder, die ist gerade im Maintenance-Mode, da wird gerade dran rumgeschraubt.
Mhm.
Es ist alles, es dauert alles immer länger. aber es passiert wenigstens was.
Ansonsten, ihr habt einen Shop.
Genau. Der ist auf www.schneeeule.berlin zu finden. Schneeeule mit drei E in der Mitte und Punkt Berlin und nicht .de.
Genau. Und wenn ihr Bier kauft im Shop, lasst es, wenn es angekommen ist, noch ein bisschen ruhen. Ja, trinkt es nicht sofort. Lasst die Hefe ein bisschen setzen.
Stellt es in den Kühlschrank.
Genau, das wäre gar nicht so schlecht. Weil wenn es von mir losgeschickt wird, ist es eigentlich klar. So, und die Regel sagt, gießt das klare Bier so klar wie möglich von der Hefe runter, trink es bis zur Hälfte und versuch's dann mit einem Schuss Hefe und du wirst sehen, es sind zwei Biere in einem. Weil die Hefe ja natürlich auch eine Menge Aroma auch mit sich bringt und Geschmack verändert. So, das macht manchmal so ein bisschen vollmundiger und ein bisschen weicher. Manchmal ist es aber auch nicht so schön. Deshalb sage ich lieber eine Hälfte trinken, dann hat man nicht das Ganze versaut.
Und ein bisschen aufbewahren und isolieren, nicht strippen.
Genau. Wenn man weiß nachbrauen will, kann man unsere Bottle Tracks natürlich nehmen, wenn man die mit Brett nachbrauen will. Weil wir pasteurisieren ja nicht oder irgendwie so Quatsch. Das Bier lebt ja noch, das entwickelt sich ja weiter, je länger es steht. Also es ist ein lebendiges Produkt sozusagen.
Ja, dafür aber bitte vorher auch nicht in die Sonne am Fensterbrett gelagert haben.
Richtig.
Aber das ist ja klar. Was erzähle ich denn da?
Das nicht. Obwohl, es gibt immer noch die Bilder von irgendwelchen Kisten in Studentenbutzen, die auf Balkonen lagern.
Ja, auf Balkonen in der knalligen Sonne. Es gibt ja leider auch, ich meine, es ist ja schön in so einem Shop, wenn sie eine riesen Bierauswahl haben, aber die halt ins Fenster stellen, wo die Sonne drauf knallt, das tut einem ja auch immer
weh. Ja, aber das kannst du machen mit irgendwelchen Bieren, die du dann nicht verkaufst. Wenn du die nur verkaufst, dann haben die aber auf den Kopf gehauen.
Ja, genau.
Ja, bei uns gibt es nur gekühltes Bier, Punkt. So.
Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal hier sind, es wahrscheinlich anders aussehen.
Ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe. Außer kommt morgen wieder. Dann.
Was mir total gut gefällt, dass bei euch jetzt schon an der Tür ein selbst angemaltes Open dran
ist. Ja, das ist nur von den Vormietern.
Das finde ich ganz
wir waren nur zu faul, das wegzumachen.
Hier ist immer auf.
Außer wenn es zu ist, ja.
Und
die Bank ist immer gut besucht.
Und hatte auch schon einen, der vor der Bank saß, als wir kamen.
Ja, der hat schon ein paar Bier getrunken. Ja,
genau. Ich glaube. Nee, ich glaube, der hätte damit auch nichts anfangen können. Nee, aber ist immer was los hier in der Straße?
Also die Straße ist super und ab 15 Uhr hat man Sonne vor der Bar, das ist ganz geil. Und vor 15 Uhr machen wir eh nicht auf.
Das wird super hier. Wollen wir zur Inselbierfrage kommen?
Ja, wir haben immer eine Schlussfrage im Podcast. Die Inselbierfrage ist tatsächlich, wenn es dich auf eine einsame Insel verschlagen würde und du müsstest ein Bier mitnehmen, was da auch immer vorrätig ist, auch immer gut gekühlt und das müsstest du bis ans Ende deiner Tage trinken. Was wäre denn das wohl?
Oh, ich glaube, das wäre auf jeden Fall Weiße Göse. Da habe ich gestern nämlich eine Flasche getrunken.
Von uns.
Von uns.
Eine eigene sogar dann.
Okay. Natürlich.
Ja, das kann ja auch sein. Manchmal hat man ja irgendein Bier, was auch noch so sackteuer ist, wo man denkt, irgendwie, wenn das jeden Tag auf der einsamen Insel da wäre, dann wäre ich.
Wenn du was irgendwie jeden Tag zu dir nimmst, dann ist es doch sowieso nichts mehr Besonderes.
Das stimmt, aber
wir müssen die Frage modifizieren. Also sonntags auf der einsamen Insel gibt es folgendes
Bier. Was würde mir eigentlich immer schmecken, wäre auf jeden Fall entweder Marlene oder halt eigentlich Weiße Göse. Also die ist schon richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Also da mache ich ja einmal im Jahr mit Hertie so ein Gös-Projekt. Mhm. Der bringt Lambiken mit, die er eingesammelt hat in Belgien. Und dann blenden wir das mit Jasmin. Mhm. Und es ist immer ein riesen Gaudi, weil wir mögen uns auch so ganz gerne. Mhm. Und außerdem ist das, was hinten rauskommt, so nach einem Jahr, extrem geil. Also ich hatte da gestern wieder eins.
Und immer extrem, weil es irgendwie nur so 150, 200 Flaschen gibt, immer innerhalb
sehr
von einem
rare.
Tag
ausverkauft. Ja. Sehr rare, das stimmt. Aber gut.
Aber wenn es das auf der Insel dann nonstop gibt, das wäre, ne?
Ja, dann auch nichts mehr Besonderes, aber auf jeden Fall gut trinkbar. Ja.
Und bei dir, was Fränkisches?
Da Uli und ich ja dann zusammen auf der Insel sind, haben wir ja schon auf der einen Seite Gös, da würde ich natürlich irgendein schönes, würde ich mich für Herrenpilz entscheiden wahrscheinlich.
Okay.
Dann haben wir ein saures Bier und unsaures, wenn es eins, aber ein Sauerbier würde ich tatsächlich mich für Marlene aussprechen.
Okay.
Das ist mein Lieblingsbier aus unserem Programm.
Was andere war Herrenpilz?
Herrenpilz.
Von Riegele.
Um Gottes Willen.
Dann, Riegele?
Es gibt doch Riegele. Riegele hat doch einen Herrenpilz.
Nee. Herrenpilz von Käsmann aus Bamberg natürlich.
Okay.
Beste Pilz der Welt.
Stimmt ja nicht.
Ich finde es das beste Pilz.
Nee.
Und die mag es nicht.
Nee.
Dann würden wir uns gegenseitig auf der einsamen Insel. Was
heißt, aber dann werde ich ja auch nicht einsam, wenn du da auch rumwirschst.
Man kann auch gemeinsam einsam sein.
Die beiden sitzen sich herrlich gegenüber und wir sitzen so in der Mitte. Und
auch euch gegenüber.
Man kann auch.
Das ist ganz hübsch, das gefällt mir gut.
Man kann auch gemeinsam einsam sein.
Nee, aber dann gehe ich mit dir nicht auf eine Einsam.
Ey.
Okay, das klären wir, wenn das
geht. Genau, das könnt ihr intern klären, wenn wir raus sind. Wir sagen vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ich mag es, wenn Ulrike nee sagt. Du Banause.
Ja, sehr schön. Das Käsmann-Herrenpilz aus Bamberg können wir jetzt ja auch demnächst probieren, wenn wir da sind.
Ich hoffe, oder wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich wirklich, wenn der Salon der Berliner Bierkultur seine Türen öffnen wird. Da werden wir auch mal wieder gen Wedding reisen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das wird eine super Geschichte und wir drücken den beiden die Daumen, dass die das da ganz gut gewuppt kriegen. Und ich stehe total auf die Marlene und ich freue mich, wenn das Ding weiter nach vorne geht.
Ja, und es ist ja auch wirklich allen Freunden, denen man da mal irgendwie eins mitgebracht hat, auch Leuten, die eher aus der Weinecke kommen, also jetzt nicht irgendwie nur die Marlene, sondern irgendein Bier von Schneeäule, die waren ja alle immer sehr angetan. Also ich habe bisher noch keinen erlebt, der das nicht mochte. Mhm. Also es sind einfach qualitativ hochwertige Biere, das ist ganz toll.
Toll ist ein schönes Stichwort. Wir sind eigentlich rundum begeistert die letzten Wochen, denn wir haben viel Post bekommen. Und auch viel lobende Post und mich hat total gefreut zu hören von der Bierkanzlei aus Halle und an der Saale.
Mhm.
Und der hat geschrieben, wow, das ist total toll, was ihr macht. Und für meine Mitarbeiter ist das Pflichtlektüre und ich empfehle es jedem Kunden, der hier reinkommt, denn die Bierkanzlei ist ein Craft Beer Store dort in Halle. Und das ist natürlich mega, wenn man das mal so liest und das geschrieben bekommt, weil da ist jemand genauso bierverliebt wie wir. Und das hat mich schon wahnsinnig gefreut. Vielen, vielen Dank für das tolle Lob.
Das geht runter wie ein Imperial Stout, ne?
Ja, schon. Jetzt mal ein bisschen besoffen kurz, ne? Aber wir erden uns ja sehr schnell. Und damit wir dann auch weiterhin viel Lob kriegen, müssen wir ein bisschen arbeiten und abliefern. Das tun wir. Wir haben schon zwei Folgen fast im Köcher. Eine haben wir schon.
Genau, und eine nehmen wir nächste Woche auf. Also insofern, ihr dürft gespannt sein. Wir bleiben dran.
Es geht weiter. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über mehr Post und Ideen und meinetwegen auch konstruktive Kritik.
Ach so, jetzt tatsächlich so heute auf dem Sonntagabend. Ach, da kann auch mal konstruktive Kritik kommen.
Mit diesem Strawberry IPA. Aber natürlich mag ich es schon, wenn man uns lobt. Natürlich. Aber man muss auch mal so Kritik hinnehmen.
Ja, klar. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig.
Haben wir wieder was gelernt, ne?
Ja.
Was haben wir noch? Wir haben Terminhinweise.
Termine, genau.
Wir machen das ja in stark ausgewählter Form und in 2020 noch ausgewählter, denn wir alle wissen, was da draußen los ist. Fängt mit C an und hört mit A auf.
Lass mich überlegen, ich komme nicht drauf.
Wir können diese Kunstpause auch in die Länge ziehen. Es nennt sich Corona. Und trotzdem ist es so, dass die Hamburger Brauer sich gesagt haben, wir versuchen da was ganz Besonderes. Es wird, so wie es aussieht, in Hamburg ein Bier-Weekend geben.
Genau, und zwar am letzten Wochenende im August.
Startet am Donnerstag, geht bis Sonntag und es ist ein dezentrales Ereignis, einfach deshalb, weil zentrale Festivitäten mit Bier gerade sehr schwer umzusetzen sind.
Ja.
Deshalb dezentral und da sind ein paar wirklich tolle Sachen geplant. Ihr findet den Link und Infos wie immer in den Shownotes auf unserer Seite www.hopcast.de. sowie alle weiteren weiterführenden Links, alle weiteren Infos zu dieser Folge. Und an demselben Wochenende gibt es noch eine weitere Veranstaltung, die aufbaut auf einen gewissen oder die sich beruft auf eine Figur, die heißt Henricus Knaust. Henricus Knaust ist der Autor eines der ältesten Bierlexika der Welt. Das war im Grunde, eigentlich ist es einer der ältesten Bierlover dieser Stadt. Der ist damals rumgereist und hätte es Raid Bier gegeben, damals schon zu seinen Zeiten, hätte er das fleißig genutzt. Nun hat er wird 500 Jahre alt im August dieses Jahres. Das heißt, der gute Mann lebte im 16. Jahrhundert. Da war die Zeit noch nicht so digital und so blieb ihm nur die analoge Tour. Und er schrieb die 5 Bücher über die Kunst, Bier zu brauen. Und weil der gute Mann, wie gesagt, 500 Jahre alt wird im August diesen Jahres, hat sich das Überquell gesagt, das feiern wir. Wir feiern damit auch ein Stück Bierkultur in Hamburg. Und es wird 3 spezielle Festbiere geben, die kann man auch außerhalb Hamburgs erstehen. Da haben sich 3 Brauer an wirklich besonderen Bieren versucht. Sebastian Sauer ist dabei, Nico Döring, der war auch schon zu Gast in diesem Podcast.
Ja, und der Tobias Hess von Überquell selbst. Und da im Überquell gibt es ja auch noch eins der letzten 3 Exemplare dieses Buches.
Im wohl kleinsten Biermuseum Deutschlands.
Genau.
Auf dem Weg zur Toilette. Das klingt jetzt unrühmlich, ist es gar nicht. Aber da kann man tatsächlich eines der 3 letzten Exemplare von 1614, das ist schon Nachdruck, war nämlich ein Verkaufsschlager anscheinend, bestaunen.
Echter Bestseller.
Auf dem Titel übrigens ist ein Saufteufel abgebildet.
Ein Saufteufel?
Der Saufteufel hatte den Säufer fest an der Kette und im Griff und der Säufer steht dort mit Narrenkappe und uriniert sinnbefreit vor sich hin. Oh. Wenig rühmlich. Der gute Henricus liebte Bier, aber er hat auch vor dem Saufteufel gewarnt.
So, so. Naja, wenn man so unterwegs ist, den anderen Saufteufel hat man ja schon gesehen.
Die gibt's noch, den Saufteufel. Wir werden gleich nicht den Saufteufel beschwören, aber noch ganz in Ruhe dieses wirklich ganz famose Strawberry IPA austrinken oder zumindest ich.
Sehr schön. Genau,
für diesen Sonntagabend. Und damit sind wir auch fast am Ende. Ich werde nicht müde zu bitten, bitte, bitte bewertet uns gerne, empfehlt uns euren Freunden, teilt diesen Podcast und helft uns, sichtbarer zu werden. Denn wenn wir sichtbarer werden mit diesem Podcast, dann
Gibt es überall besseres Bier?
Das wäre so schön. Daran arbeiten wir weiter. Alle Infos unter www.hopcast.de und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Stationen und Plattformen wie Spotify, Podcast.de, Google Podcasts, Apple Podcast. Also bitte, bitte gerne abonnieren und weiterempfehlen. Schreibt uns cheers@hopcast.de und damit bin ich am Ende.
Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ahoi!
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.